Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen. Anselm, wir haben Neuigkeiten.
Ja, was denn?
Wir haben eine Sache nicht erzählt, und zwar,
dass wir Lux Brunch Folge 41 erreicht haben, oder was?
Auch das auch. Aber dass wir eine Initiative mit Ludwig Lohmann und Caroline Kalis gegründet haben.
Das stimmt, literaturpodcast.de.
Genau.
Ist das klug, das jetzt zu sagen? Dann kriegen wir noch mehr Einreichungen. Es werden immer mehr. Es gibt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum mehr Literaturpodcasts, als Menschen Literaturpodcasts hören, glaube ich.
Ja, und wir umarmen sie alle.
Ja.
Nee, es ist auf jeden Fall...
Meldet euch,
wenn ihr einen Literaturpodcast haben. Wir sind jetzt gerade erstmal quasi ein Bündnis, wollen aber eben Sichtbarkeit schaffen, weil wir finden, dass die Arbeit von Literaturpodcasts eigentlich eine sehr, sehr tolle Arbeit ist. Und ja, checkt mal die Webseite aus und unseren Instagram-Account.
Wie heißt die denn, die Webseite?
Literaturpodcast.de.
Literaturpodcasts.de. Das kann man sich ja leicht merken. Das könnte ich einmal eingeben.
Findet man doch was anderes als außer Literaturpodcasts? Vielleicht auch nicht. Nee, aber es macht sehr viel Freude und das ist.
Und auch Sinn.
Und
Freude und Sinn.
Ja, und das ist das Wort zum Sonntag, und in diesem Sinne tschüss.
Hasta la vista. Nefeli, ich bin sehr froh, dass du wieder hier bist.
Das
Gespräch mit Britta Schmeiß bei der letzten Folge fand ich super.
Ich auch.
Aber ich habe dich trotzdem vermisst und bin jetzt sehr froh, dass wir hier wieder sitzen. Und ich bin fast so aufgeregt wie bei Folge 1 bei Normal People. Jetzt wieder mit Nefeli. Team.
Deine Augen glänzen aus so. Oh mein Gott, diese ganze Aufregung. Okay, warum bist du so aufgeregt?
Auch wegen Truman Capote und seinem Roman Kaltblütig, den ich jetzt zum dritten Mal gelesen habe, weil ich ihn vorgeschlagen habe für diese Sendung. Und ich beziehe mich hier auf die Ro-Ro-Ro-Version.
Die
Ro-Version. 37. Auflage 2008. Übersetzt von Kurt Heinrich Hansen. Und erschienen ist das Buch zuerst im The New Yorker, als Episodentext. Und dann wurde es 1966 in Buchform veröffentlicht bei Random House. Und es ist ein Tatsachenroman. Ich glaube, vorne drin steht hier in der deutschen Fassung kaltblütig, wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen. Ja, und das ist ein 500-Seiten-Buch, das ich so mit Anfang 20 zum ersten Mal gelesen habe. Und da war ich komplett begeistert, war total geflasht und habe gedacht, so jetzt verstehe ich mehr über das Wesen der Welt, über das Wesen des Menschen, über das Wesen von Mord, Strafe, Sühne. So ein ähnliches Gefühl hatte ich vorher bei Schuld und Sühne. Heute nennt man es Schuld und Strafe von Dostojewski. Das war auch sehr aufwühlend als Lektüre. Und dann habe ich es irgendwie mit Mitte 30 nochmal gelesen und fand es wieder super. Habe da mich zum ersten Mal so gefragt, was ist denn überhaupt jetzt wirklich alles wahr? Also stimmt da jetzt jeder Satz drin? Wie ist das überhaupt gemacht? Und jetzt habe ich es zum dritten Mal gelesen und zum ersten Mal recherchiert zu der Frage, wie authentisch ist dieser Bericht? Und da kommen wir dann gleich zu. Jetzt vorher vielleicht mal kurz noch die Inhaltsangabe, so in aller Kürze.
Und warum hast du dieses Buch jetzt ausgewählt?
Ich habe das ausgewählt, weil ich mit dem emotional noch nicht fertig war und das bei mir im Regal stand und zu mir sagte, besprich mich mit Nefeli, du willst wissen, was Nefeli dazu sagt. Und ich weiß nicht, vielleicht auch, weil irgendwie True Crime in den letzten Jahren so der große Renner geworden ist und ich damit immer hadere. Also ich gucke ja sehr viel Horrorfilme, aber die sind immer fiktiv. Und bei so Sachen wie dann Jeffrey Dahmer oder so reale, brutale Kriminalfälle bin ich eher zögerlich. Mich interessiert das schon. Ich habe früher, als ich jünger war, alles über Serienmörder gesammelt. Da habe ich ganze Dateien zu. Da kann ich dich volltexten, bis der Arzt kommt. Aber
gerne.
Heutzutage, das war die einzig richtige Antwort. Gerne. Mansplaining with Serial Killers. Aber
mach mich auch zum Serienkiller.
Jeder Typ, der mich vollquatscht, wird umgebracht. Also, damit habe ich eher ein Problem und dann habe ich mich gefragt, aber das ist ja hier so ein tolles literarisches Meisterwerk, aber habe ich mit damit nicht eigentlich auch ein Problem? Und ich glaube, ich wollte das mir nochmal angucken daraufhin. Und ja, die Geschichte ist, dass in einem ganz kleinen, ich glaube so 700 Einwohner, Kaff in Kansas, in der Weizenebene, in den 60ern, nee, 1959, so im Oktober, 4 Menschen umgebracht werden, 2 Erwachsene und deren Kinder. Das ist die Clutter-Familie. Die sind relativ wohlhabend, relativ gut angesehene Bürger in einer Gemeinde, die, glaube ich, recht ja, moralisch ist. Das sind Methodisten, da trinkt man keinen Alkohol, da arbeitet man hart, damit man ins Himmelreich kommt, weil man am Kontostand sehen kann, wie gut es Gott mit einem meint und wie sündenfrei man lebt. Und das sind hart arbeitende Farmer und teils auch Großgrundbesitzer, die auch mehrere Leute eingestellt haben. Und plötzlich über Nacht sind 4 von denen erschossen und das ganze Örtchen steht Kopf. Niemand weiß, was es damit auf sich hat. Und der Polizist Alvin Dewey und sein Team vom Kansas Bureau of Investigation versuchen rauszufinden, wer das war. Und in dem Buch, das also auf Tatsachen beruht, beziehungsweise behauptet, kein falsches Wort sei darin, von Truman Capote, der zu der Zeit schon ein sehr bekannter Autor war und in der High Society etabliert, geht es dann so weiter, dass er das parallel schaltet immer wieder mit der Beschreibung der beiden Killer. Es ist also kein Whodunit im klassischen Sinne, weil wir sehr früh wissen, wer es getan hat. Aber es ist doch ein Whodunit in dem Sinne, was sind das für Menschen, die so eine schreckliche Tat begehen? Und das sind Richard Hickok und Percy Smith. Zwei Menschen, die sich im Knast kennengelernt haben, nach einem noch halbwegs harmlosen Vergehen und dann diese Tat begangen haben. Und das Buch verfolgt die beiden auf ihrer Flucht durch die USA bis nach Mexiko, dokumentiert ihre Festnahme, ihren Prozess und den langen Weg, bis sie dann nach 6 Jahren, obwohl sie schon zum Tode verurteilt sind, aber es gibt Revisionen und immer weiter, dann gehängt werden. Und dann ist das Buch zu Ende. Nun zu dir. Wie fandest du diesen Schmöker?
Ich kannte diesen Schmöker schon. Also es ist jetzt, ich habe dich sogar zum ersten Mal in dieser Geschichte übertroffen. Das ist jetzt das 4. Mal, dass ich es gelesen habe. Ich muss aber gestehen, ich habe es einmal als Jugendliche gelesen und relativ schnell wieder weggelegt.
Okay.
Also da habe ich es abgebrochen, weil mir der Anfang zu langsam war. Also es beginnt
zu episch.
Ja, und ich wusste, ich hatte damals das Buch, guck mal, eine klassische Ansim-Geschichte. Ich glaube, ich hatte das Buch damals auf der Straße gefunden und kannte das nicht und habe dann einfach reingelesen und war dann so, ja, Naturbeschreibung, Familie, okay, keine Ahnung, naja, egal, wieder weggelegt. Und ich hatte keine Ahnung, worum es geht. So, und habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt.
Dann zählen wir das auch nicht. Dann
ja, das
jetzt
ist
3-3.
Aber dann, okay, 3-3. Na gut, das stimmt, das war nicht so richtig. Aber es ist, aber obwohl ich dann, also ich kam da nicht, ich habe das Spannende, ich meine, ich habe da sogar auch gar nicht mal so wenig davon, aber ich fand es einfach null spannend. Ich weiß gar nicht, was da mit meinem Kopf los war. Wahrscheinlich zu viel Serie geguckt, aber ich hatte da gar keinen.
3,5.
Ja. Danke, den Punkt nehme ich mir noch. Und dann habe ich das am Anfang meiner Studiumszeit sogar 2-mal gelesen. Ich habe darüber auch einmal eine Hausarbeit geschrieben und ich meine auch einmal ein Referat über die Freundschaft von Truman Capote in Harper Lee gehalten.
Ja.
Wo es auch, das möchte ich kurz erwähnen, ein ganz tolles Buch gibt, über diese Freundschaft.
Ja.
Und zwar,
das kommt natürlich in die Shownotes rein.
Ja, Glanz und Schatten, Truman Capote in Harper Lee, eine Freundschaft von Alexandra Lavizzari. Ich fand das damals wirklich total rührend, weil die beiden ja eigentlich am selben Ort groß geworden sind, also so nah beieinander.
Ja, irgendwo in so einem Kaff in Alabama, ne,
genau.
Wo Capote bei seiner Großmutter gelebt hat.
Ja, und da, als ich das dann damals während der Studiumszeit gelesen habe, habe ich mich sehr viel mit den Hintergründen des Buchs auseinandergesetzt. Und mich hat da schon sehr die Frage, geplagt, inwiefern Truman Capote in seinem vermeintlich nicht fiktionalen Roman doch selber auftritt. Also er sagt ja von sich selber, dass er eigentlich ja nicht wirklich in Roman auftritt.
Mhm.
Aber ich finde doch, dass es, also, oder aber der Roman kann ja trotzdem sehr subjektiv auch wahrgenommen werden durch die Selektion, die er einem ja auch bietet, durch die Sachen, die er nimmt, auswählt und dann doch wieder freilässt. Und jetzt, als ich es jetzt für die Folge gelesen habe, Entschuldigung, es ist ein ganz großes, ich erzähle jetzt sehr viel, aber...
Ist überhaupt kein Problem.
Ich war gestresst und dann dachte ich, naja, das Buch, naja, ich habe es jetzt schon so oft, ich habe es noch so vor Augen. Ich guck mal, ob ich vielleicht sogar ein paar Sachen überspringe oder so, dass ich einfach wieder einen Eindruck habe. Und ich konnte es wieder nicht weglegen.
Ja.
Und es war total krass, weil ich es aber diesmal auch nochmal anders gelesen habe, weil mich diesmal die Familie Klatter ganz doll gerührt hat.
Mhm.
Also gerade so das erste, also das Buch hat ja 4 Kapitel und im ersten Kapitel geht es ja im Grunde, da wird eigentlich das ganze Umfeld erklärt, also so das Umfeld der Familie und aber auch quasi die Nacht, bevor das passiert oder die Tage, bevor es passiert und alles. Und diese Familie ist so total rührend und auch die gerade die Mutter, die ja offensichtlich irgendwie in einer Depression leidet, ich hatte das damals nicht mitgeschnitten.
Ging mir genauso.
Das hat mir so das Herz zerbrochen. Also diese, ich weiß noch, als ich das mit Anfang 20, das ist jetzt auch schon wirklich 8, 9 Jahre her, dass ich das zuletzt gelesen hatte, da ging mir irgendwie die Mörder, vor allem Perry, nah. Und man merkt eigentlich auch, dass ein bisschen die Lesweise auch des Buches eigentlich auch so sein soll, von wegen, hab Mitgefühl mit Perry so ein bisschen. Und diesmal war es aber vor allem die Klatter-Familie mit der ich ganz doll mitgelitten habe. Also, ja.
Ja, das ging mir auch so, dass ich diesmal jetzt beim Lesen erstaunt war, wie sympathisch diese Farmer-Gemeinde in Kansas in Ende der 50er ist. Man erwartet da ja irgendwie so reaktionäre, rassistische, lebensunfrohe Hinterwäldler, Frömmler und echt üble Leute.
Ja.
Und die wirken aber lebensfroh, modern, weltoffen, freundlich. Und Nancy, die 16-jährige Tochter, ist so eine ganz tolle junge Frau in der Entwicklung und ihr etwas verdrucksterer kleiner Bruder, also der ist 15, der Caden, der ist so ein Nerd. Und man denkt, ey, die beiden, aus denen hätte noch alles Mögliche werden können. Und Bonnie ringt mit ihren Depressionen und hat aber Hoffnung, dass das eine organische Ursache hat und dass das jetzt doch geheilt werden kann. Und Herb, der Mann der Familie, ist so ein ehrlicher, hart arbeitender, auch sehr sympathischer Typ. Und die ganze Gemeinde wirkt aber auch so, dass man sagt, wow, das sind ja coole Leute.
Ja.
Ne? Also, dass denen dann sowas passiert, ist einfach noch viel schlimmer.
Ja.
Ja, ging mir auch so, dass ich die Klatter-Familie und ihr Umfeld ziemlich gut fand. Ja,
ja, und ich weiß noch, dass ich damals aber eher einfach dachte, hier wird ja einfach irgendwo auch so eine amerikanische Parabel erzählt mit der perfekten amerikanischen Familie, die so kleinbürgerlich ist, aber trotzdem irgendwie Geld hat, wo die Jugendliche, also ich meine, diese Familie ist eigentlich auch quasi perfekt erzählt. Die Tochter ist so quasi jugendlich, hat schon ihren Freund, er ist beliebt, sie ist die beliebteste. Sie hat eine beste Freundin, die nicht so beliebt ist, die total nerdig ist.
Die Rechte an HBO werden sofort verkauft.
Ja, also
ne?
diese Familie ist schon irgendwie, das ist so das Kronjuwel, was man sich eigentlich haben kann an amerikanischer...
All-American Family.
Genau, und dann natürlich die 2 Mörder. Die quasi von
verkommenen Subjekte.
Genau, die von der Gesellschaft im Stich gelassen worden sind. Auch das ist irgendwie schon fast wieder auch HBO-mäßig.
Auch wieder ein Klischee.
Eigentlich wieder ein Klischee.
Und ja, wobei die Mörder ja doch recht unterschiedlich sind.
Die sind sehr
unterschiedlich.
Weil der
eine ist wirklich
von
der Gesellschaft im Stich gelassen, der andere eigentlich nicht so, oder?
Nee, der andere spielt damit. Und das meine ich aber, dass es, wenn man das eher so von außen eben betrachtet, dass so die Figuren einfach eher so wie so Abziehbilder sein könnten. Und dass dadurch ist ja das Buch auch irgendwie so American.
Oder auch so wirkungsvoll, weil es auf gewissen Erwartungen schon fußt.
Genau, also es baut schon auf etwas auf, was man sich irgendwie...
Zumindest heute kennt. Ich weiß nicht, ob das damals die gleiche die gleichen ausgetretenen Pfade waren. Es kann ja auch sein, dass das schon ein bisschen pioniermäßig war und seitdem sehr viele Leute sich an sowas auch orientiert haben.
Das stimmt.
Weil sie gemerkt haben, wow, kaltblütig hat echt funktioniert. Das war ja ein Riesenerfolg.
Ein gigantischer Erfolg, die ganzen Verfilmungen, die danach kamen. Naja, aber diesmal habe ich auf jeden Fall eine neue Menschlichkeit in diesem Roman entdeckt, die ich davor
New Humanism statt New Journalism.
Ja, auf jeden Fall schon. Und das, also auch, und die hat mich nochmal anders gerührt. Und jetzt, als ich es jetzt aber nochmal gelesen habe, habe ich mich auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie, also wir können ja vielleicht auch jetzt erstmal darüber sprechen, wie Truman Capote auch vorgegangen ist im Schreibprozess, weil ich finde, das macht dann auch so viel deutlich für diesen Roman. Mhm. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, finde ich, fragt man sich ja schon, wie recht oder unrecht tut er eigentlich den Menschen durch diese Auswahl?
Ja. Was ist dein Ergebnis?
Also.
Hol aus.
Fangen wir an. Ich hab übrigens auch Auszüge aus meiner Hausarbeit damals mitgebracht. Aber das ist so drollig. Das war auch meine, wirklich, ich habe es nachgeguckt, das war die allererste Hausarbeit, die ich an der Universität geschrieben habe.
Ja. War bestimmt gut.
Ich glaube ja. Naja, ob sie gut war, ist eine andere Frage, weil ich selten eine gute Note bekomme. Aber das heißt ja heute auch gar nichts mehr bei diesen Kulturwissenschaften.
Dass die überhaupt noch Noten geben.
Truman Capote ist ja vor allem mit seiner guten Freundin Harper Lee nach Kansas gefahren und hat die Leute interviewt, was ein bisschen zäher Prozess war, weil alle Leute, also Truman Capote war ja wie ein
Paradiesvogel. Der war klein,
Ja. Sehr,
hat sich sehr feminin gegeben und hatte eine ungemein hohe Stimme. Ich glaube, irgendwelche Spötter haben gesagt, er hatte eine Stimme, die nur Hunde hören konnten. Und er hat das auch raushängen lassen,
ja,
ne? Und modisch gekleidet und
Hallo, ich bin Truman. Ja, ne? Und offen, also und auch offen homosexuell, was ja für diese Zeit auch nicht gang und gäbe gewesen ist.
Schon gar nicht in Kansas auf dem Land, ne? Also man denkt auch, okay.
Genau, und zum Glück hatte er Harper Lee, die in einem Zitat habe ich auch dann gelesen, dass dann also ein paar Leute auch gemeint haben, sie wussten auch gar nicht, wer eigentlich von den beiden jetzt den Roman eigentlich schreibt, weil Harper Lee eigentlich die ganzen Fragen gestellt hat und sich drum gekümmert hat, Nähe zu den Personen herzustellen, weil sie darin erstmal gerade bei diesen Erstbegegnungen subtiler und
vielleicht auch sozial intelligenter.
Sozial besser aufgestellt war als Truman Capote.
Das ist komisch. Ja. Aber er hat dann, glaube ich, doch ein bisschen das Herz verschiedener Leute erobert mit seinen Geschichten, so, ja, Humphrey, und dann so. Bogart? Natürlich Bogart, ne? Mit dem habe ich mal an der Bar so und so gesoffen. Und dass die Leute dann gesagt haben, ja, da habe ich mal einen Film mitgesehen und so. Ne? Und ich glaube, gerade die ganz wichtige Freundschaft war ja die zu Alvin Dewey und seiner Frau Mary.
Ja.
Die, also der Ermittler in dem Fall, der Chefermittler, der vermutlich anfangs ein bisschen skeptisch war, aber dann irgendwie, ich glaube, sich sehr gesehen, verstanden und geschätzt fühlte von diesem Bon Vivant und Hollywood-Star in the Making. Und ich glaube auch, das schon mal vorweg, dass Truman Capote Alvin Dewey auch sehr gut fand.
Mhm.
Was ich damit sagen will, ist, oft wird so kolportiert, er war in den Mörder Perry Smith verliebt.
Ja.
Und das mag in einer gewissen Weise sein, auch darauf kommen wir später noch.
Mhm.
Aber ich glaube, er war vor allen Dingen verliebt in die Vorstellung, zur Dewey-Familie zu gehören.
Ja.
Ich glaube, weil er selber eine Kindheit hatte, wo der Vater ganz früh weg war und die Mutter ihn immer weggesperrt hat, wenn sie mit dem anderen was haben wollte und er nächtelang allein im Hotel war oder auf der Straße stand, auf die Mutter wartete und sie kam nicht und die Mutter war dann auch Alkoholikerin und so. Also es war eine sehr schwierige Kindheit mit viel Vernachlässigung und Einsamkeit und großem Gefühl von Mangel und verlassen zu werden. Und dann so eine konservative Polizistenfamilie in Kansas und so ein kerniger Ermittler. Ich glaube, wenn wir mal fragen, in wen er sich verliebt haben könnte, dann vielleicht auch in diesen Ermittler, den er auch irgendwie dann mein Füchschen genannt hat in Briefen. Und er hat ihm so viele Briefe geschrieben, die im Tonfall auch so sind wie die an seinen damaligen Freund Dunfrey. Und ich denke mal, dass ihm dieses Anhimmeln das Herz geöffnet hat von dem harten Kansas-Cowboy. Und er hat ja sämtliche Prozessakten, Fallakten und Ermittlungsakten dem Capote zur Verfügung gestellt, wenn ich das richtig sehe. Und Capote hat seinerseits dann ein Beraterhonorar für den Film von $10,000, das sind damals etwa $100,000 von heute, für Mary Dewey locker gemacht. Das heißt, da war eine enge Freundschaft.
Ja.
Oder auch eine Verbundenheit und vielleicht auch ein bisschen was Amoröses oder was Sehnsüchtiges von Capote. Das nur am Rande.
Ja. Dann ist ja noch die Art und Weise, wie man sich diese Interviews vorstellen muss, auch insofern interessant, dass man, also wenn man jetzt heute irgendwo hingeht und man führt ein Interview, hat man ja auf jeden Fall ein Tonbandgerät oder sein Handy mit.
Ja, oder seine Harper Lee. muss zuhören.
Aber darauf hat Truman Capote verzichtet. Er hat einfach Notizen gemacht, weil er auch irgendwo wohl auch gesagt hat, dass so dieses Notizenmachen ja auch das ganze Atmosphärische mit reinbringt und er das auch besser kann und auch besser durch das Notizenmachen auch zuhören kann, als wenn da einfach nur die Maschine läuft. Also er hat das auch mal ein bisschen belächelt, wenn Leute quasi Interviews auch bei ihm selber führen, einfach mit einem Tonbandgerät, weil er meinte, dann hörst du gar nicht richtig zu.
Naja, interessante Meinung, aber man kann ja trotzdem richtig zuhören. Aber
eben. Das führt natürlich auch zu der Frage so ein bisschen, wie fehleranfällig ist diese Methode letztendlich.
Ja, dazu muss man vielleicht sagen, für die Menschen, die das Buch nicht gelesen haben bisher, da sind ganz viele Dialoge, Gedanken, Inneneinsichten und ganz, ganz viele Szenen drin. Es ist sehr szenisch. Es ist wirklich wie ein Film, der abläuft. Also man ist bei den Clutters zu Hause, man hört deren Gespräche, man ist mit den Mördern im Auto und fährt mit ihnen durch die Landschaft. Und das kann man natürlich nicht machen, ohne angeblich das ganze Material, was die Leute gesprochen haben, zu haben. Mhm. Dazu muss man aber jetzt sagen, selbst wenn er die Mörder fragt, was habt ihr denn vor 5 Monaten in dem Auto besprochen, dann wird da ja auch nichts Realistisches bei rumkommen.
Wobei angeblich Dick seiner Meinung nach das krasseste Gedächtnis überhaupt gehabt haben soll, weil wenn er zum Beispiel, er ist ja die Route auch selber abgefahren, die ja die Mörder dann selber ja auch auf der Flucht hatten.
Wen meinst du mit Dick?
Richard, also der, es gibt ja
Richard Hickok, der soll das beste Gedächtnis überhaupt gehabt haben.
Genau, also so in Details, also dass er auch immer wusste, in welcher Straße ist das Hotel, welche Hausnummer, dann dieses Zimmer. Also der hat wohl ein ganz absurdes Gedächtnis gehabt. Der hat aber konnte nicht so gut so Nuancen irgendwie von Atmosphären wiedergeben, aber so diese, das ist auch interessant, dass das so sowas dann auch wieder so rauskommt, wenn man so das. Entschuldigung, ich liebe diese ganzen kleinen.
Die Geschichte zu der Entstehung des Romans ist selber absurd. So spannend. Ja. Deswegen gibt es auch 2 Verfilmungen darüber, von 2005 und 2006. Beide sind sehenswert. Geschmackssache, welche man authentischer oder besser findet. Beide haben so ihre, auch wieder ihre Verzerrungen.
Im einen gibt es Philip Seymour Hoffman und ich meine.
Der andere ist Toby Jones und Toby Jones sieht noch mehr so aus wie Capote, aber Philip Seymour Hoffman legt ganz schön einen los und hat auch einen Oscar dafür bekommen, das stimmt. Aber man kann natürlich sagen, du weißt nicht, was die genau für Sätze im Auto gesprochen haben, aber wenn du denen jahrelang zuhörst und mit denen sprichst und dir Notizen machst, wirst du die Art der Gespräche doch vielleicht recht authentisch wiedergeben können. Ne? Mhm. Also das wollen wir mal sozusagen dem Buch zugute halten, dass die Gespräche jetzt nicht wortwörtlich echt sind, aber vermutlich in der Art nicht weit von der Wirklichkeit entfernt sein müssen. Ne? Weiter. Inkorrektheiten im Buch, Korrektheiten, Entstehungsgeschichte.
Warte, jetzt muss ich mal überlegen. Ich war gerade so in so einem Flow, aber naja, es gibt ja dann wiederum auch ein paar Personen, die sagen, na, so wie das da drin geschrieben ist, gerade am Ende, als die beiden Mörder dann in der Gefängniszelle waren, so ist das nicht unbedingt, hat das nicht unbedingt stattgefunden. Also da gibt es halt auch so einfach so ein paar Lücken, die sich nicht so richtig natürlich verifizieren lassen, weil dann natürlich Aussage gegen Aussage steht. Aber die Frage, also wahrscheinlich ist aber die Überfrage ist, inwiefern ist Wahrheit für dieses Buch überhaupt relevant?
Also ich finde, wenn ich hingehe und ich nehme einen Kriminalfall, der sich tatsächlich zugetragen hat, mit Mördern, die tatsächlich die Mörder gewesen sind, und schreibe auf das Buch drauf, ein wahrheitsgemäßer Bericht, und sage, das ist ein nicht fiktionales Buch.
Der erste nicht fiktionale Roman.
Ja, was vermutlich nicht ganz stimmt. Ich glaube, es gab noch so Hiroshima und Film, aber so als Vorläufer, aber die hatten natürlich weder den Einfluss noch den Umfang noch so eine krasse Geschichte. Und auch nicht so eine schriftstellerische Potenz wie Capote dahinter. Aber dann dann, wenn ich also sage, ich nehme so einen Kriminalfall und behaupte, das ist ein Tatsachenbericht, dann und ich recherchiere sehr genau, dann bewege ich mich in einem Spannungsfeld zwischen. Es soll so authentisch und echt wie möglich sein. Es soll ein literarisches Kunstwerk sein. Und ich bin den Menschen verpflichtet, die darin vorkommen und mit denen ich jahrelang enge Kontakte pflege, wie Alvin Dewey oder Perry Smith. Und ich glaube, das ist eine Ausgangslage, wo man nur scheitern kann. Beispiel. Alvin Dewey wird hier als extrem kompetenter Ermittler dargestellt, der immer die richtige Nase hat und der dazu führt, also der maßgeblich beteiligt ist, dass die beiden dann auch geschnappt werden. Spätere Forschungen haben ergeben, dass er, als schon klar war, dass es die beiden sein müssen, noch 5 Tage gewartet hat, damit nach denen suchen zu lassen, weil er immer noch von seiner Theorie ausging, es muss einer aus dem Ort gewesen sein, es muss irgendwie ein Verbrechen aus Groll und Neid gewesen sein, das waren nicht welche Fremden. Und das hat ein anderer Ermittler später zu Protokoll gegeben. Es gibt da ja Biografien und Hintergrundgeschichten noch und nöcher. Und das wäre jetzt noch eine halbwegs harmlose Sache, wenn in den 5 Tagen nicht in Florida eine andere Familie umgebracht worden wäre. Und es ist bis heute nicht klar, ob das nicht unsere beiden Spezies auch gewesen sind. Und das hätte natürlich verhindert werden können, wenn Alvin Dewey rechtzeitig zugeschlagen hätte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Capote der Familie so verpflichtet war und irgendwie auch ein bisschen verliebt war in den Dewey, und so froh war, dass er die ganzen Ermittlungsakten sehen konnte, dass er natürlich kein schlechtes Bild zeichnen konnte. Das nächste Problem, Perry Smith. Da gibt's eine tolle Szene, bei der ich selbst geweint habe, nämlich, dass Perry Smith plötzlich kurz vor seiner Hinrichtung in der Zelle weint und dann kommt diese Haushälterin, die da so als Untersheriff-Frau arbeitet und nimmt seine Hand und sie hat immer viel mit ihm gesprochen und gesagt, das ist ja aber trotz seiner schlimmen Taten auch ein feinsinniger Mensch und so. Naja, da ist später ein gewisser Tompkins zu der Frau hingefahren, hat sie gefragt, sie meinte, nö. Also er hat weder geweint, noch habe ich mit dem viel geredet, noch habe ich das in Hand gehalten. Dann hat Alvin Dewey gesagt, das Ende, wo ich da auf dem Friedhof stehe und an dem Grab der Nancy Clutter stehe und an die noch lebenden Kinder denke, das ist völlig ausgedacht.
Und dann kommt auch noch Sue
Dann kommt Sue davor, ja, damit verwirrst du jetzt die Leute, weil wir die nicht kennen.
Ja, Entschuldigung.
Dann gibt es Briefe von Capote an Mary Dewey, wo er drin schreibt, ich habe hier eine Frage, wie war das Gespräch, als dein Mann zum ersten Mal hörte, wer die beiden Mörder sind? Ich will die reale Szene mit ein bisschen was unterfüttern. Nicht, dass ich Angst hätte, was zu erfinden, das mache ich öfter in dem Buch. Mhm. Also diesen Brief gibt's, wo er das einfach zugibt, ihr gegenüber. Und nachher in Interviews sagt er aber, das ist gar nichts dran erfunden. Mhm. Und da merken wir dann spätestens, dass so künstlerischer Anspruch, eigene Fabulierlust, Tatsachenbericht, moralischer Anspruch und Geltungssucht sich komplett ins Gehege kommen. Mhm. Und er schreibt auch in dem Buch, dass Perry dann am Galgen als allerletztes noch sagt, er entschuldigt sich bei denen, die er beschädigt hat. Und haben 2 Reporter, die da waren, gesagt, das hat er nie gesagt. Und dann kam noch raus, dass Truman Capote nie bei der Hinrichtung dabei war, obwohl er das immer erzählt hat.
Was?
Ja, und das wird in den Filmen auch so gezeigt. Aber offensichtlich war Capote nicht dabei. Das war ihm dann doch ein bisschen zu viel.
Was?
Ja, muss man recherchieren. Krass. Ich hab diese Information, ich weiß jetzt leider nicht, woher. Es gibt einen sehr guten Artikel aus dem Literaturblog, den stelle ich dann in die Shownotes.
Ja, sehr gern. Es gibt auch von der New York Times ein sehr interessantes Interview mit George Plimpton und Truman Capote. Das ist auch auf jeden Fall sehr lesenswert. Über
also dieser der Literaturblog heißt Mean Gin, also MEANJIN.com. Und dann heißt es Truman Capote and the World He Made.
Wahnsinn.
Ja, oh, und als ich das jetzt alles so gelesen habe, muss ich sagen, so spannend ich das Buch finde und so gut ich das dramaturgisch gemacht finde, das turnt mich ganz schön ab. Mhm. Weil man ja dann auch liest, wie er gerade den Perry Smith auch eigentlich gegroomt hat. Der hat dem erst Vertrauen geschenkt, dann hat er was über sich erzählt, dass er auch eine alkoholkranke Mutter hatte und dass er auch irgendwie so Außenseiter war und dies und das. Und dann hat er ihm eigentlich nur wichtige Sachen entlocken wollen und dann darauf gefiebert, dass die endlich umgebracht werden, die beiden, dass sie hingerichtet werden, damit er sein Buch beenden kann.
Ja.
Da kommt das nächste Dilemma.
Ja.
Er war mit Perry Smith irgendwie eng, weil er auch sich selbst ein bisschen in dem gesehen hat und gleichzeitig dachte er, wenn die nicht mal bald hingerichtet werden, dann habe ich keinen vernünftigen Abschluss für das Buch. Und das sind Dinge, Ich würde sagen, da hat er sich in eine Situation gebracht, wo man eigentlich nur verlieren kann. Und ich habe da aber auch nicht so Mitleid mit ihm, weil ich denke, klar, du bist einer der Ersten, der sowas gemacht hat, da macht man vielleicht auch noch mehr Fehler. Aber komm, denk doch mal vorher drüber nach. Mhm. Denk zum Beispiel mal über Sachen nach, dieser Hickok, der auch hingerichtet worden ist, der hatte einen kleinen Sohn. Mhm. Der hat das Buch gelesen. Mhm. Ja, und über seinen Vater Sachen gelesen, wie, dass der gerne 13-jährigen Mädchen nachgestellt ist, was auch nicht irgendwie belegt oder bewiesen ist. Vielleicht ist es auch nur eine Erfindung.
Ja, ja.
Und dann denke ich, warum in drei Teufelsnamen, Capote, recherchierst du nicht über diesen Fall, interviewst Leute wie Perry Smith und schreibst dann ein fiktives Buch über die Essenz, die du daraus rausgefiltert hast. Mhm. Warum Tatsachenbericht? Die Antwort lautet, weil das was Neues war und weil das den Verkauf extrem steigert und weil das einem geltungssüchtigen Menschen natürlich total wichtig ist.
Ja.
Und da würde ich sagen, da hat ihn seine eigene Geltungssucht in Bereiche geführt, die moralisch nicht vertretbar sind. Oder? Ja. Wie siehst du
es? Ich sehe es absolut ähnlich. Also ich hatte, ich glaube, als den anderen beiden Malen, als ich das gelesen habe, war ich vor allem von der ganzen Machart und ich meine, also wie Truman Capote es schafft, Spannung zu erzeugen in dem Buch, ist fantastisch, zum Niederknien.
Ja, das ist dramaturgisch super gut gebaut. Deswegen kommt man noch in so einen Sog. Ne?
Genau, die Szenen sind so gut ineinander gebaut. Der bricht an den richtigen Stellen ab. Man weiß ja von Anfang an, was passiert und trotzdem, man bleibt dran.
Weil es eine andere Spannung ist. Es ist nicht die Spannung, wer war es, sondern eine viel spannendere Spannung. Was erfahren wir über diese Menschen? Was erfahren wir dadurch über uns selbst?
Es ist eine Sozialstudie auf eine Art über das Umfeld. Man erfährt aber auch, was jede Form von Gewalt eigentlich mit einem Umfeld macht am Ende. Also so die Nachwirkungen werden halt auch gezeigt. Mir ging es jetzt beim Lesen immer wieder auch nahe, dass ich dachte, oh, ein wichtiger Punkt, ein wichtiges literarisches Mittel für die Figurenerzählung. Und ich meine, ich interessiere mich immer sehr gerne für Figuren. Und über die perfekt amerikanische Familie haben wir ja schon gesprochen. Ja. Aber da sind ja zum Beispiel eben Perry und Richard, Dick. Und die Mörder werden ja extra so gezeichnet, dass man Empathie für Perry hat, nahezu durchgehend. Und Dick aber eigentlich einfach nur ein unangenehmes Arschloch ist. Und beides aber so unsubtil, dass ich jetzt beim Lesen dachte...
Fühlst du dich manipuliert?
Ich fühle mich manipuliert und ich finde, das wird keinem echten Menschen gerecht. Also
und zwar man hat das Gefühl, Seiten. Er interessiert sich für Hickok auch nicht so sehr, ne? Für Dick. Was zur Rechtfertigung seines Verhaltens ein bisschen rangezogen wird, ist, dass er irgendwie einen Unfall hatte und danach einen Hirnschaden hatte. Und die Mutter sagt, dass er dann moralisch nicht mehr derselbe war. Dann sagt zwar irgendein Polizist, naja, er war davor schon kriminell auffällig, aber sie sagt, naja, aber danach war die Empathie ganz kaputt. Das kann tatsächlich sein, dass durch Hirnschädigung das Empathie flöten gehen kann. Ist zwar ein bisschen schräg, aber ist nicht völlig ausgeschlossen. Und das lässt das Buch auch offen oder bietet das an als eine Erklärung, warum Hickok so ist. Aber er wirkt sonst eigentlich auf jeden Fall langweiliger, flacher. Es ist ein Angeber und ein Arschloch, wie du sagst.
Ja, und ich meine, wenn es dann aber an anderer Stelle eben Interviews heißt, dass niemand so ein gutes Gedächtnis haben soll wie er, dann denke ich mir, hey, das ist doch eigentlich voll die coole Sache, die man über einen Menschen erzählen kann. Nimm doch das irgendwie zum Anlass. Also
es gibt nur einen Menschen, der ein besseres Gedächtnis hatte. Das ist Truman Capote, der über sich selbst sagte, ich habe ein 94-prozentiges Konservationsgedächtnis. Er kann sich erinnern. Manchmal hat er aber auch 92, manchmal hat er 97% gesagt. Er konnte sich offenbar nicht so gut an seine eigene Konversation erinnern. Aber bei dem ganzen Alkohol, den der Mann getrunken hat, kann man auch schon mal durcheinander kommen.
Ja, ja.
Ja. Und es wurde dann nach der Veröffentlichung des Romans auch immer schlimmer. Er hat sich dann eigentlich zu Tode gesoffen und gedrogt mit ein paar Aufenthalten in Kliniken. Und was ich spannend finde noch, er hat dann lange nichts mehr geschrieben, hat dann eher so Sachen versucht, eine Reportage über die Rolling Stones, mit denen er durch die USA getourt ist, und hat dann versucht, so ein Porträt der High Society, in der er sich bewegt hat, zu schreiben. Answered Prayers, erhörte Gebete. Das erste Kapitel davon wurde dann, glaube ich, wieder im New Yorker veröffentlicht. Und da hat er dann so die schmutzige Wäsche von seinen ganzen Freundinnen gewaschen und war nicht, wie er erwartet hatte, dann der gefeierte Star, wie so damals mit In Cold Blood, wo er auch die schmutzige Wäsche von den Mördern oder allen möglichen anderen Leuten gewaschen hat, sondern plötzlich ein Außenseiter. Und die High Society hat ihn fallen lassen und dann wollte auch keiner mehr die nächsten Kapitel lesen. Und das zeigt aber auch ein bisschen, dass er anscheinend aus seinen Fehlern bei Kaltblütig nicht gelernt hat.
Nee.
Er hätte sich ja mal überlegen können, muss es real, muss ich die so in die realen Sachen so rein oder kann ich es fiktionalisieren?
Ich glaube aber, er sieht wahrscheinlich oder hat einfach auch nicht die Fehler gesehen. Also ich glaube, also ich würde ihn so einschätzen, dass er uns jetzt in jedem Punkt widersprechen würde.
Naja, er hat ja viel Kritik auch bekommen. Also er hat ganz, ganz viel Lob bekommen, wahnsinnig viel Erfolg, aber es gab auch immer wieder Leute, die gesagt haben, aber du weißt schon, dass da nicht alles echt ist und dass du da auch ein bisschen die Grenze zur Moral überspannt hast. Und das hat, glaube ich, auch Harper Lee gesagt, die schon früh gesagt hat, du bist mit Perry Smith aber sehr eng.
Mhm.
Und ob das für dieses Projekt so gut ist, sei mal dahingestellt.
Mhm.
Naja.
Die Freundschaft zwischen Harper Lee und ihm zerbrach den ganzen Legenden zufolge, weil sie einen Pulitzerpreis bekommen hat und er nicht.
Ja, das konnte er nicht verknusen. Und zwar hat sie ihn bekommen für Wer die Nachtigall stört.
Genau.
Ein erstaunlich finsteres Thema, erstaunlich leicht und humorvoll umgesetzt.
Ja.
Geht um eine
und ihr Debütroman.
Vergewaltigung jenseits der Rassengrenzen, wenn man das so nennen will. Das war ihr Debütroman. Ich glaube, danach kam 50 Jahre nichts.
Ja. Wie man es macht.
Aber auch ein cooles Buch.
Super Buch.
Könnte man auch mal besprechen.
Ja.
Ich möchte noch kurz die Anekdote erzählen, dass 2014 Anushka Roshani und ihr Mann, der Peter Haag, der den Kein und Aber Verlag als Verleger betreut, in New York im Nachlass von Capote gewühlt haben und dabei wollten sie eigentlich weitere Kapitel von diesem Answered Prayers, von diesem High Society Klatsch finden, haben aber stattdessen 20 Geschichten und ein Dutzend Gedichte gefunden, die Capote im Alter zwischen 14 und 17 geschrieben hat und darunter waren Geschichten mit Titeln wie Das Grauen im Sumpf.
Nein.
Und das ist auch 2015 auf Deutsch erschienen unter Wo die Welt anfängt.
Ach ja, stimmt, das hast du sogar damals mitbekommen.
Das war nochmal ein Coup von Kein und Aber.
Ne? Oh, das haben die gut gemacht.
Schweizer Independent Verlag.
Ich würde jetzt eine Sache gerne mal vorlesen.
Aber hallo.
Wir haben ja noch gar nichts gelesen.
Ach so, da möchte ich noch was sagen, wo du gerade die Stelle suchst. Hast du mal die Grasharfe gelesen?
Nee.
Am Ende stehen Colin und Cook heißt, glaube ich, der Richter, auf so einem Gras, auf so einer Grasfläche neben dem Friedhof. Und die Szene ist genauso wie das Ende von Kaltblütig, wo Elvin Dewey auf dem Friedhof steht.
Oh Gott.
Also, das ist schon auch echt fishy zum Teil.
Ich war auch dieses Mal vom Ende auch nicht angetan. Also dieses Mal war es auch das erste Mal, dass ich dachte, man hätte es auch früher enden lassen können.
Ich fand das Ende schon gut.
Ja.
So, aber man fragt sich dann, ist das noch ein Tatsachenbericht? Ne?
Ja, es hat dann was schon fast gewollt, Pathetisches auf einer Art. Also,
ja, was ein episches Drama, das abgebunden wird.
Genau,
jetzt
und das
noch,
hat
ne?
es mich davor nicht. So,
ja.
Genau, hier, es geht einfach um eine Erinnerung, die, also es geht um Nancy.
Ja, Nancy Clutter.
Ja, genau, und zwar um ihr Tagebuch. Jedes Jahr benutzte sie eine andersfarbige Tinte. 1956 war grün und 1957 ein Abschnitt in Rot. Im folgenden Jahr ersetzt durch ein helles Lavendellila und für das gegenwärtige Jahr 1959 hatte sie ein würdevolles Blau gewählt. Dabei hatte sie, wie in allen Lebensäußerungen, immer wieder mit ihrer Handschrift experimentiert. Sie einmal nach rechts geneigt, dann nach links herüber, einmal runde, dann steile, einmal flüchtig hingeworfene Buchstaben geschrieben und dann wieder wie gestochen. So als frage sie sich, ist dieses nun Nancy oder ist sie das? Oder das? Wer bin ich? Mrs. Riggs, ihre Englischlehrerin, hatte ihr einmal einen Aufsatz mit der Bemerkung zurückgegeben, gut. Aber warum in drei verschiedenen Handschriften geschrieben? Worauf Nancy erwidert hatte, weil ich noch nicht erwachsen und noch nicht Persönlichkeit genug bin, um nur eine Handschrift zu haben.
Oh, das ist voll rührend und auch sehr schön geschrieben. Da kann man nichts sagen, ja.
Und das sind so Momente, wo ich mir denke, Kriminalroman hin und her, für solche Momente liebe ich diesen Roman. Also, und das ja. gibt's immer wieder, so ganz rührende kleine Mini-Episoden aus so Menschen, die einfach wirklich ein einfaches Leben geführt haben, das dann einmal vorbei war.
Ich finde das Buch super. Wenn es nicht als Tatsachenroman verkauft worden wäre, wäre es viel besser gewesen. Man hätte das fiktionalisieren müssen, meiner Ansicht nach. Und das ist generell so, dass man sich mit diesem authentischen, bis heute einen tollen Platz auf dem Markt erspielt, ja. aber sich Probleme ins Haus holt. Sowohl was Akkuratesse als auch was moralische Fragen angeht. Ich bin da kein Freund davon. Ich weiß auch nicht, was gegen die gute alte Fiktion zu sagen ist. Patricia Highsmith hat doch
also,
mit dem talentierten Mr. Ripley auch einen wahnsinnig interessanten Kriminalfall erfunden.
Ich sehe, was du da tust.
Ja.
Ich möchte aber kurz trotzdem anmerken, dass ich da aber auch vor allem Leseangewohnheiten und Lesepublikum kritisiere, weil natürlich ist das für Menschen interessant, weil sie sich denken, das beruht auf echte Tatsachen. Das, als wenn es ein rein fiktiver Roman gewesen wäre, wäre es nie so erfolgreich gewesen.
Das ist absolut richtig, ja.
Und das ist ja das eigentliche Traurige daran, weil das Buch als solches wäre wahnsinnig toll schon so. Man braucht diese echten Tatsachen nicht. Und ich musste interessanterweise diesmal beim Lesen auch manchmal an Svetlana Alexejewitsch denken.
Der Krieg hat kein weibliches Gesicht.
Und und das ist ja wirklich einfach mal ein Tatsachenbericht. Und
aber da lässt sie die Leute ja einfach nur zu Wort kommen,
ja.
ohne es auf ihre Weise zu dramatisieren. Da kann man höchstens sagen, ja, vielleicht hat sie was weggelassen oder was eingegangen.
Naja, durch die Kapitel. Es hat schon was höchst Literarisches durch die Kapitel, die sie macht. Also sie tritt dann doch irgendwie als literarische Autorin.
Aber nicht
drin
als allwissende Erzählerin, nee. So wie das hier Capote tut.
Und das ist mir auf jeden Fall als Buch sympathischer.
Ja, ich glaube auch, dass Menschen, die jetzt heute oder auch nach Capote die non-fiktionale Romane geschrieben haben, haben auch dazugelernt, vielleicht gerade durch Capotes Pionierarbeit. Mhm. Ne? Die haben gesehen, na, der allwissende Erzähler, den lassen wir besser weg. Wenn, müssen wir doch irgendwie Quellen angeben oder klar machen, dass es nicht 100% gesichert ist oder dass es einfach eine Grenze, eine Grauzone gibt des Wissens, ne? Aber jetzt nochmal zu dem, was auch an dem Buch so spannend ist. Wie findest du denn jetzt diesen Perry Smith? Und hast du das Gefühl, was über das Wesen des Mörders verstanden zu haben? Das ging mir nämlich so, als ich das mit 20 und mit 30 gelesen habe, das Buch. Und ich war jetzt diesmal sehr enttäuscht rauszufinden, nee, der hat nicht geweint, nee, der hat sich nicht entschuldigt, nee, dies stimmte nicht, das stimmte nicht. Und das ist für mich die allerwichtigste Stelle, in dem Buch ist es so, als ob er, als sie im Klatterhaus sind, dass er den Herb nett findet und eigentlich sich vorstellt, wir fesseln die jetzt und wir können dann ja noch gehen und lassen die da einfach. Und dass er dann plötzlich einen Blackout hat und ihn umbringt und es sich vorkommt, dass er trinkt da im Wasser und dann wieder bei Bewusstsein ist. Gibt jetzt irgendwelche Kriminologen, die diese Darstellung von Perry Smith als jemand, der einen Blackout hat und dann jemand umgebracht hat, überhaupt nicht für real halten. Die sagen, nö, der hat das bei vollem Bewusstsein getan. Und mich ärgert das, dass ich nicht weiß, wie es war und dass mir hier so verkauft wird, so war das, weil das für mich ganz zentral ist. Was für eine Art von Mord ist hier passiert?
Ja.
Und und ich finde das noch ganz kurz, das kannst du vielleicht mitbedenken bei deiner Antwort. Ich finde, die psychiatrischen Gutachten, die hier geschildert werden, die sind ja aus den 60ern, die wirken extrem modern auf mich.
Ja.
Also das könnte man heute genauso einfügen, weil da gesagt wird, naja, in einer gewissen Weise sind sie zurechnungsfähig gewesen, die waren nicht komplett wahnhaft, aber Zurechnungsfähigkeit hört vielleicht schon ein bisschen früher auf, wenn Menschen durch ganz viele Traumatisierungen in eine Situation kommen, wodurch Trigger sie sozusagen ihren Hassgefühlen plötzlich freien Lauf lassen. Das klingt so wie irgendwie von 2024.
Ja, ja.
Was Truman Capote hier einem Psychiater in den Mund legt. Doch, wie ist es jetzt nun für dich mit all diesem Perry Smith-Gedöns?
Also, ich habe damals meine Hausarbeit explizit darüber geschrieben, inwiefern in dem Roman Empathie für Perry Smith künstlich erzeugt wird.
Okay.
Also, das hat mich total interessiert, weil ich schon auch irgendwie gedacht habe, okay, das ist so, es ist so eindeutig pro Perry Smith und da benutzt er ja auch irgendwie so bestimmte Mittel, um die Charakterzüge so und so zu deuten oder auch dann, wie er wann irgendwas über die Vergangenheit von Perry Smith erzählt und sowas. Also es ist schon irgendwie sehr, sehr gewollt, dass man Mitleid mit ihm hat. Mhm. So. Und das hat mich dieses Mal aufgeregt, eben weil ich gedacht habe, ich würde das so gerne nachprüfen. Ich würde auch so, dieser ganze Mord ist ja sehr brutal. Ich möchte betonen, dass ich das unfassbar gut finde, das ist mir jetzt erst aufgefallen, wann überhaupt der Mord erzählt wird in dem Roman.
Mhm.
Das ist
ziemlich weit hinten.
Genau.
Als Sahnehäubchen für die voyeuristische Leserschaft.
Ja, unfassbar clever. Das ist also wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Aber das, was ich noch schlimmer eigentlich fand als den Mord, das beantwortet nicht deine Frage, aber ich kann deine Frage nicht auch nicht gut beantworten, ist eigentlich, dass die eigentlich das gemacht haben, um ja irgendwie an Geld zu kommen, und im ganzen Haus kein Geld zu finden war. Und die dann sogar noch in dem Geldbeutel von Nancy Clutter geguckt haben. Und
es ist eine komplett hanebüchende Geschichte. Diese beiden Flitzpiepen haben von einem Mithäftling namens Floyd gehört, dass er vor 10 Jahren auf einer Farm in Kansas gearbeitet hat, bei den Clutters, und dass es da einen Safe gab, wo der Typ pro Tag etwa $10,000 drin hatte, also $100,000 nach heutiger Sicht. Also mit $100,000 kannst du auch nicht ewig leben, ne? Also dafür 4 Leute umzubringen, schon eine super Idee. Dafür 4 Leute umzubringen, dass der Tresor da vor 10 Jahren stand und die Aussage von einem Mithäftling kommt, da sperrt sich bei mir alles. Ich denke, wie blöd sind diese beiden Typen?
Ja.
Und warum müssen sie die auch umbringen? Die sagen ja auch schon früh, ja, dann knallen wir die einfach alle ab oder so, damit wir keine Zeugen haben. Und ich denke, wenn ihr unbedingt das Geld wollt,
kriegt ihr es auch irgendwie.
Dann holt euch das doch da irgendwie so raus. Aber auch, die stellen sich auch nie die Frage, wie kriegen wir den Safe auf?
Ja, ja.
Also das ist vermutlich der Punkt, dass sie sich sagen, ja, wir müssen dann den Typen mit der Knarre am Kopf bedrohen und sagen, mach du den Safe auf, und dann müssen wir ihn erschießen, weil wir sonst ja einen Zeugen haben. Also das würde Sinn ergeben. Ist aber trotzdem so ein Plan aus der Hölle, wo ich sage, wenn du 4 Leute erschießt, dann wird die Polizei dich sehr lange und auch über die Landesgrenzen, also über die Kansas-Staat-Grenzen suchen. Wenn du nur das Geld gestohlen hättest, hättest du irgendwann deine Ruhe. Sind die eigentlich total bescheuert?
Total bescheuert, total bescheuert.
Aber das tut einem wirklich, im Hirn jetzt, weh.
Ja, aber es tat mir auch diesmal im Herz weh, weil ich dann auch einfach dachte,
ja, für $40-50 4 Leben ausgelöscht.
Es ist wirklich so, die gehen aus dem Haus, haben irgendwie so $40 oder so.
Ach so, nicht 4 Leben, sondern 6, weil sie beide werden ja auch noch
erhängt.
Genau,
ja. Und man denkt sich so, das ist so alles für nichts. Und es ist aber, und da finde ich, jetzt wird eben Perry dann doch nicht in dem Roman, wenn man ihn jetzt einfach nur als fiktive Figur jetzt betrachtet, für mich nicht glaubhaft, weil er eigentlich in dem Roman viel zu feinsinnig und zu intelligent für sowas Dummes ist.
Naja, aber
also
gibt es nicht eine ganze Menge Menschen, die gebildet und feinsinnig sind, die wahnsinnig dumme Dinge machen?
Ja, aber die Dummheit hat Grenzen.
also ich weiß nicht, wenn man sich so im Dritten Reich umguckt oder jetzt gerade aktuell im Kreml oder teilweise im
aber so sehr ist ja Perry nicht in Not. Perry ist ja selber nicht.
Ach, im Dritten Reich waren die Leute in Not und mussten deswegen.
Nein.
ich rede halt von irgendwelchen gebildeten Nazis.
Ja.
Die wirklich saudumme Entscheidungen getroffen haben.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich meine, der Roman heißt ja auch kaltblütig, was ja auch bewusst ist. Diese Kaltblütigkeit finde ich wahnsinnig schwer von Perry abzukaufen. Es ist nicht so, dass es was unbedingt mit dieser Feinsinnigkeit von ihm zu tun hat, die da erzählt wird. Es ist einfach so, dass da so ein Bruch bei mir in dieser Bildfläche von Perry aber einfach stattfindet, dass ich mir denke, also
ich verstehe das aber total, und ich muss dich jetzt mal fragen, warst du noch nie etwas näher mit einem Mann bekannt, der feinsinnig, sensibel war und vielleicht auch gebildet und nicht allzu dumm, der aber manchmal, als ob ein Schalter sich umlegt, extrem stumpf und bescheuert und gewalttätig sein konnte?
Aber das macht er, ist er ja während des Mordes nicht.
Er ist nicht stumpf oder was?
Naja, er ist ja nicht.
Er hat einen Blackout.
Er hat einen Blackout.
Aber er ist voller Wut. Ja. Die einfach dann, aber die kommt sozusagen einfach raus an einem, zu einem Zeitpunkt, wo es gar nicht um den realen Menschen da geht. Ja. Aber diese Wut verstehen wir ja. Und ich,
die Wut verstehe ich, aber ich verstehe nicht die drei der darauffolgenden Morde.
Naja, wenn er einmal dabei ist, also ich meine, die können ja jetzt schlecht, die haben die Leute ja schon vorher gefesselt, die haben die ja gesehen. Die könnten sie ja bezeugen, die haben ja auch keine Masken auf, weil sie ja zu blöd sind, sich Strümpfe überzuziehen. Beziehungsweise es da Streit gibt drüber. Und nee, dann muss er, wenn du den einen umgebracht hast, musst du die anderen auch umbringen. Und es geht aber auch vielleicht noch ein bisschen um sowas wie Mackergehabe. Die meinen, die reden seit Jahren im Knast über nichts anderes, als was für harte Typen sie sind. Und auch dieses, jemand umzubringen, ist ja auch der Beweis der absoluten Männlichkeit. Und beide haben ja auch so ein bisschen Komplexe. Der eine muss die ganze Zeit angeben und beide hatten Unfälle und der eine ist auch eher kleinwüchsig und halb Native American und wurde immer verspottet und im Waisenhaus geschlagen und war Bettnässer und wurde von den Nonnen verprügelt. Und trainiert so, dass er einen ganz muskulösen Oberkörper hat, was ihm aber auch nur bedingt hilft, weil er durch einen Motorradunfall die Beine eher verkrüppelt hat und chronische Schmerzen hat. Also, dass die irgendwie ihre Männlichkeit unter Beweis stellen wollen, in einem Milieu, wo sowas wie Mord als Männlichkeitsbeweis sogar funktionieren kann, also so ein Knacki-Milieu, und dann überrascht sind von sich selbst, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Und dass die auch miteinander ja irgendwie auch so ein Konkurrenzding laufen haben, wer ist hier der härtere Motherfucker? Ja, und dass beide, vor allen Dingen Perry, irgendwie auch so ein sehr ungelöstes Wutproblem in sich haben und er das abgespalten hat von sich und irgendwie ganz ruhig und sanft sein kann und dann kommt diese dunkle Seite von ihm und snappt einfach und er macht was, das kann ich mir schon vorstellen. Das Problem ist, wir werden nie erfahren, wie es jetzt wirklich mit ihm war, weil dieses Buch auch kein komplett korrekter Bericht darüber ist.
Ja.
Deswegen habe ich recherchiert, wie ist es denn jetzt mit Mördern? Was sind das für Leute? Hier.
Hast du jetzt die große Antwort?
Hier die grobe Zusammenfassung.
Das ist dein Ernst?
Ja, mein fucking Ernst.
Holen Sie die Chipstüte raus, meine Damen
Weltweit
und Herren.
Weltweit rund 90% Männer, die Morde begehen. Von denen, die im Affekt handeln, über 30% mit einer psychischen Störung. Von denen, die kaltblütig handeln, also geplant, über 60% psychische Störung. Über 80% aus instabilen und gewalttätigen Verhältnissen, kann man sich alles so denken. Jetzt kommt's. 90% entweder alkoholisiert oder anderweitig berauscht.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ach du Scheiße. Okay.
Das sind natürlich jetzt Zahlen, wo ich ein bisschen weltweit und Deutschland gemischt habe.
90%.
Ja. Und das sind natürlich so Sachen wie Gangkriege, organisierte Kriminalität, Hinrichtungen, Raubmord, es gibt halt diese Täter, die machen das, um Geld und Macht zu bekommen. Und dann gibt es noch Statistiken, die sagen, etwa ein Drittel fühlt sich, obwohl sich das vorher geil vorgestellt hat, danach total schlecht, muss sich erbrechen und scheißt sich in die Hosen nach dem Mord. Mhm. Etwa ein Drittel ist erleichtert, dass es so leicht war und kommt ein bisschen auf den Geschmack. Und etwa ein Drittel findet es richtig, richtig geil. Was sie aber meistens vor Gericht oder in Interviews nicht sagen, um nicht als komplett seltsam dazustehen.
Mhm. Und also, aber da kommt man noch rausgefunden?
Interviews mit Psychologen. Okay. So. Es gibt ja so Leute, die beschäftigen sich jahrelang als Kriminologen und Kriminologin mit solchen Menschen. Dann ist auch die Frage, wie hoch ist die Rückfallquote und kann man so Leute wieder rauslassen und so. Aber auf jeden Fall, was hier in dem Buch beschrieben wird, ist, glaube ich, im Kern richtig.
Mhm.
Dass Leute wie Perry sehr viel Gewalt und Lieblosigkeit kennengelernt haben, vermutlich sowas wie eine komplexe psychische Störung haben, eine überhaupt nicht reflektierte Traumatisierung und abgespalten sind zu ihrem Potenzial an Wut und an Leute geraten können, mit denen sie sich dann gegenseitig noch hochjessen in Sachen wie ich bin der Härteste. Und jemand wie Hickok vielleicht einfach ein moralisch nicht sehr gefestigter Tu-nicht-gut ist, der so unter Komplexen leidet, dass er für jeden Mist zu haben ist, wenn er nur irgendwie dabei hart wirkt. Und dabei eigentlich aber eher vom Typ her ein Betrüger und kein Mörder ist. Er bringt ja auch keinen um in der Geschichte. Und ich glaube, der Verdienst des Buches ist es schon, uns sensibilisiert zu haben für die komplexe Psychologie von Menschen, die destruktive Verhaltensweisen haben, um zu verstehen, na, das hat eine psychologische Komponente, die komplizierter ist, als zu sagen, ja, da entscheidet sich jemand einfach für eine böse Sache, weil das ein Arschloch ist.
Mhm.
Ne? Und ja, das finde ich schon hilfreich, aber es bleibt ein bisschen unbefriedigend.
Ich glaube, das, was mich so auch fuchst, ist...
fuchst ist gut.
Dieser ganze Mord, da wird ja dann relativ ausführlich ja auch erzählt und das wird dann auch schon fast erzählt, als hätte Perry fast so eine...
eine Trance und so ein Aussetzer, ne?
Ja, aber dass er dann auch so fast lieb geht, also mit den Opfern umgeht.
Ach so, weil er einem noch ein Kissen drunter legt.
Genau, weil
er
das Kissen runterlegt und so, weil er Nancy angeblich von einer Vergewaltigung schützt und
ja,
so.
Ja.
Also.
Ja, ist ein Mörder mit Herz.
Mörder What a man!
Mörder mit Augenmaß. Ja, es ist echt in vielen Bereichen unangenehm, ne? Sowohl die Geschichte als auch Capotes Beziehung zu Perry, als auch die Entstehungsgeschichte von dem Buch. Ich möchte jetzt von meiner Seite aus nur noch sagen, dass Capote sich, glaube ich, stark in Perry Smith wiedererkannt hat. Das sagen einige Biografen, das hat auch Harper Lee gesagt, weil beide als Kinder ziemlich verlassen waren. Beide hatten eine alkoholkranke Mutter, beide wurden von der ziemlich oft im Stich gelassen. Beide waren Außenseiter, der eine wegen seiner indianischen Herkunft, der andere wegen seiner Homosexualität. Und ich glaube, Truman Capote hat irgendwie gesagt, ja, wir sind beide im gleichen Haus groß geworden und ich bin durch die Vordertür rausgegangen und er durch die Hintertür. Und dass er sich dann so in ihm wieder sieht, hat natürlich die emotionale Intensität des Romans total erhöht. Aber vielleicht auch die Figur des Perry Smith sowohl den realen Perry Smith als auch den ausgedachten irgendwie missbraucht.
Ja.
Also, und da frage ich mich, wenn du durch den Kontakt zu so einem Menschen mit einem sehr konfliktreichen Teil in dir konfrontiert wirst, schreib darüber, super, aber doch nicht einen Tatsachenroman, du Verrückter.
Na, da kannst du einfach nicht lassen.
Ja.
Als er Perry Smith zum ersten Mal im Gerichtssaal gesehen hat, meinte, hat er wohl zu Harper Lee gesagt, look, his feet don't touch the floor.
Weil er so kurze Beine hatte, ne?
Und er ja selber
auch.
Und
sie hat dann, glaube ich, gesagt, oh, that can be the beginning of a love story.
Ja, genau, weil ja Truman Capote ja auch sehr klein ist.
Ja, ja.
Das ist, ich finde das als, das erzählt schon so viel über eine Beziehung. Also auch, dass ihm sowas auffällt und ja, das ist irgendwie.
Wer anscheinend auch kaltblütig war, ist ja nicht nur Perry Smith bei den Morden, sondern auch Truman Capote, indem er das durchgezogen hat. Aber die Nerven hat er danach verloren, ne? Und es ging ihm dann nicht mehr gut. Es ging ihm vielleicht vorher schon nicht gut, aber da hat er sozusagen seinem Trauma ganz tief in die Augen geguckt und dann auch noch sich moralisch sehr, sehr viel Schuld aufgeladen. Und ich glaube, das war das Ende.
Hätte ich damals realisiert, was die Zukunft für mich bereithielt, hätte ich niemals in Garden City Halt gemacht, erzählte Capote nachträglich in einem Interview.
Ja. Das Nervige ist, dass man nie weiß, was von diesen ganzen Sachen, die er erzählt, auch einfach zur Mystifikation, zur Legendenbildung. Dieses, ich habe 8000 Seiten Recherche gemacht. Dann sagt er irgendwo, 4000 Seiten. Dann sagt ein Kollege, es waren so 1500 Seiten. Man denkt so, Alter. Oder er sagt, ich war 7 Monate in Kansas. Und dann sagen andere, einen Monat hat er da bei uns geforscht. Und man denkt, Typ. Ey, und.
Aber es ist halt alles für die gute Anekdote. Ich verstehe es auch.
Ja, klar. Der hätte seine Großmutter für eine gute Story verkauft. Und dann eine letzte Kleinigkeit noch. Das ist ja erst im New Yorker erschienen und dann in Buchform bei Random House. Und also 10 Wochen später. Und in den 10 Wochen hat er noch 5000 Änderungen an dem Buch gemacht.
Alter.
An dem Tatsachenbericht nochmal 5000. Teils kleine Änderungen, auch Punktuation und so, aber trotzdem. Also eine hanebüchende Geschichte.
Naja,
die wir nie ganz erschöpfen können. Nee, wir könnten jetzt noch ewig drüber reden, aber...
Aber ich finde, es ist wirklich, je öfter man das liest, desto neue Nuancen erstrecken sich aus dem Buch heraus. Das ist einfach, es ist wahnsinnig spannungsvoll. Und ich finde, man kann auch also rein formal auch ganz viel von dem Buch irgendwie lernen. Also was eine spannende Geschichte ausmacht letztendlich.
Ja, und man kann auch sogar als Journalist oder Journalistin was lernen, weil natürlich auch auf eine bestimmte, bis heute im Journalismus verbreitete Art Storytelling betrieben wird.
Ja.
Auch im Szenischen und mit so einer gewissen Authentizitätsversprechung. Und das Traurige ist, dass wir beide, glaube ich, den Vorteil hatten, das Buch unschuldig zu lesen. Mhm. Nicht kaltblütig, sondern unschuldig. Mhm. Und die Leute, die jetzt den Podcast gehört haben, mit diesen Hintergrundinformationen schon so belastet sind, dass sie das vielleicht nicht mehr so genießen können, weil sie denken, ja, toll. Ich habe mich halt damals nicht gefragt, so was daran war ist und was nicht oder wie das Buch entstanden ist. Ich dachte nur, ja, ist aber eine geile Geschichte und das war vermutlich alles so, wie es da drin steht. Mhm. So habe ich mit 20 das gelesen. Ne? Ja.
Ist okay.
Ist okay. Schwamm drüber. Nefeli, kommen wir zu dem Buch, was du mitgebracht hast. Hundeherz von Hiromi Ito.
Genau, und wer aufmerksam ist und schon lange ein Fan ist, weiß, dass es eigentlich jetzt eine Premiere ist, weil wir haben noch nie von einer Autorin oder einem Autor zweimal ein Buch besprochen.
Das stimmt.
Und das ist jetzt aber der Fall. Wir haben ja damals, ich glaube 2021 war das, Dornauszieher besprochen, was auch bei Mattes und Seitz erschienen ist, von Hiromi Ito, wovon wir beide sehr begeistert gewesen sind.
So war's.
Und jetzt gibt's das neue Buch, ist wirklich gerade frisch erschienen, bei Mattes und Seitz, auch wieder aus dem Japanischen von Imre Jia Kirschnereit, die auch ein sehr gutes Nachwort zu dem Buch geschrieben hat, woraus ich jetzt direkt bisschen vorlese, weil es nämlich auch ein bisschen den Bogen spannt, worum es geht.
Okay, ja.
Und was auch ein bisschen darum erzählt, was auch, worum es auch im Dornauszieher geht, weil es gut ist, wenn man beide Bücher auch ein bisschen zusammen sieht.
Mhm.
Der Hintergrund des Leserinnen und Lesern von Iros autobiografischen Romanpoem Dornauszieher bereits gut bekannt. Denn auch darin ging es um das Alltagsleben aus der Perspektive einer bekannten japanischen Schriftstellerin und Lyrikerin, die sich zwischen den Kontinenten und Kulturen hin und her bewegt, dem Zuhause der Familie mit Mann, Kindern und Tieren in der kleinen Stadt am Meer südlich von San Diego und ihrem Heimatland mit dem Fixpunkten Tokio, wo sich ihr professionelles und öffentliches Leben abspielt, und Kumamoto im Süden des Landes, wo sie ihr Haus in der Nähe ihrer Eltern ansteuert. Denn als deren einziges Kind fühlt sie sich auch in besonderem Maße für ihr Wohlergehen verantwortlich. Jetzt aber, das war vor allem darum ging es im Dornauszieher, hat sich die Geschichte weiterentwickelt. In dem 2007 erschienenen, mehrfach preisgekrönten Romanpoem 2020 auf Deutsch veröffentlicht, war auch für den Leipziger Buchmessenpreis nominiert, möchte ich kurz anmerken, kümmerte sich die Erzählerin noch um ihre Mutter im Krankenhaus und den vereinsamen Vater in seiner Wohnung. Jetzt, gut 5 Jahre später, ist die Mutter tot, aber den Vater quält immer noch eine abgrundtiefe Langeweile in seinem Reich, das er mit Luis, seinem Hündchen, teilt. Dies also die Konstellation im vorliegenden Buch, das die Familienereignisse über circa 2 Jahre von 2011 bis 2013 beleuchtet. Im Hundeherz wird aber nicht einfach die Geschichte weitererzählt, sondern eine neue Perspektive bestimmt Ton und Thema. Es geht um den langsamen physischen Verfall des Familienhundes in Kalifornien, der Schäferhündin Take.
Mhm.
So, und darum, und die Schäferhündin Take, die ist auch quasi auf dem Cover abgebildet.
Mhm.
Es tauchen auch noch andere Tiere auf. Es gibt auch einen Papagei, der auftaucht. Es gibt noch einen zweiten Hund, den Hund Nico, der auch bei der Familie lebt. Es gibt eben diese 3 Töchter. Und es gibt den Ehemann von Hiromi Ito, der anfangs eigentlich ein Hundehasser ist, aber vielleicht doch nicht ganz so ein Hundehasser ist. Und wie auch bei Dornauszieher ist dieses Buch in sehr kurzen Kapiteln erzählt, wobei sich ein Satz immer wieder wiederfindet, und zwar das auch direkt der erste Satz. Ich sollte mich wohl beeilen mit dem Schreiben, bevor mich Take allein zurücklassen wird.
Mhm.
Wir wissen, Take wird sterben.
Mhm.
Ich habe das Buch ausgewählt, weil ich damals wahnsinnig begeistert von Dornauszieher gewesen bin. Also es war für mich eine der schönsten Entdeckungen von Laxbrand. Also ich, ja, meine Begeisterung hat keine Grenzen. Und momentan interessiere ich mich auch einfach sehr für Tier-Mensch-Beziehungen, auch in der Literatur. Deswegen, als ich das jetzt gesehen habe,
ich dachte
jetzt
nur in Bezug auf mich.
Oh, Anselm trägt in dem Moment einen Katzenpullover und das ist keine Lüge. und deswegen hat mich das total angesprochen. Ich habe mich auch überhaupt gefreut, dass wieder ein neuer Roman von ihr erschienen ist. Zumal das Buch eigentlich ursprünglich 2013 das erste Mal erschienen ist und ich das generell
In Japan, oder?
Genau. Mhm. Ja, sie hat auch in einem Interview wohl auch erzählt, dass sie bewusst auch warten wollte, dass zum Beispiel dieses Buch auch ins Englische erscheint, erst wenn ihr eigener Mann verstorben ist. Also ihr
der
Mann,
ist 2016 gestorben,
genau,
ne? Harold Cohen.
Ja, auch ein Künstler, der 30 Jahre älter ist als sie, also gewesen ist als sie.
Ja, und nicht ganz 24, aber
knapp, ja.
Ja.
24, 30, keine Ahnung, ja, halt Altersunterschied.
Tot. Er ist jetzt tot.
Deswegen kann das Buch auch in anderen Sprachen erscheinen.
Ja.
Wie hat dir das Buch gefallen?
Bevor ich diese für mich nicht leicht zu beantwortende Frage versuche zu beantworten, wollte ich noch sagen, um mir eine kleine Zeit noch zu gönnen.
Ja.
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms der Japan Foundation. Also Matthias von Seitz wurde dafür gefördert. Das ist sehr schön, dass die Japan Foundation das ermöglicht hat. Sonst wäre das vielleicht nicht auf Deutsch erschienen, weil, ja, ich nicht weiß, wie viele Exemplare da hier so über den Tresen gehen. Wie hat mir das Buch gefallen? Das war ein durchwachsenes Vergnügen. Ich fand es anstrengend. Zum einen, weil unser Hund im Januar gestorben ist und jetzt die ganze Zeit über einen hinfälligen und dann sterbenden Hund zu lesen, ja, hat mich mit dem Thema viel konfrontiert. Das war einerseits gut auch, mich damit dann auseinanderzusetzen, andererseits auch ein bisschen anstrengend. Dann ist das Buch teilweise so sehr anekdotisch, erzählt auch banale Sachen, hat auch noch so einen leichten Plauderton, wo auch viele Phrasen benutzt werden, so wie aus heiterem Himmel passiert dies oder die Dinge nehmen ihren Lauf. Also das ist so leicht dahin erzählt, sodass man sich, also dass ich mich zwischendurch beim Lesen gefragt habe, ist das jetzt, labert die mich jetzt hier einfach mit so ein paar Hundeanekdoten voll? Dann fand ich es anstrengend, genau wegen dem Gegenteil, weil so leicht das erzählt ist, sind es eigentlich ziemlich schwere Themen. Also das Sterben des Hundes wird ja gegengeschnitten mit dem Sterben ihres eigenen Vaters und auch der ganzen vorherigen Hinfälligkeit und dass der eigentlich gar nicht mehr leben will und die Perspektivlosigkeit und die Schmerzen. Und da hält sie ziemlich drauf, zwar in einem leichten Ton, aber es sind eigentlich nur Runterzieher-Themen. Mhm. Und als dann drei Hunde bei ihr sind, weil nach dem Tod des Vaters holt sie noch Louis dazu. Auch so ein kleiner Hund, so ein sogenannter Papillon. Also die Tacke ist eine Schäferhündin und Louis und Nico sind zwei Papillonhunde. Und die scheißen und pissen allesamt die ganze Zeit diese Wohnung voll, da in der Nähe von San Diego, weil die eine zu alt ist, um ihren Stuhl zu halten und die anderen sind irgendwie nicht erzogen oder was weiß ich. Und das ist schon anstrengend zu lesen, wenn es so viel um Kot geht. Und die letzte Sache, die mich auch angestrengt hat, war, dass so toll ich die Ito und den Dornauszieher und auch ihre ja Haltung finde, so zu zeigen, ja, ich rede jetzt mal über die Themen, die in Literatur eigentlich nicht vorkommen dürfen. Pflege, Hinfälligkeit, Scheiße wegmachen, Tier-Mensch-Beziehungen im Alltag, Hierarchien hinterfragen, auch die Grenzen zwischen Mensch und Tier ein bisschen unklarer machen. Das sind alles schon ziemlich coole und auch ja zu ihrer Art von Feminismus gehörende Perspektiven, die einfach irgendwie so ein hartes, aufrechtes, dem Körper entfremdetes Patriarchat sehr, sehr geschickt angreifen, finde ich. Hat es mich doch ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl habe, also so richtig Ahnung von Hunden hast du aber nicht. Und klar, es geht jetzt auch nicht darum, in diesem literarischen Essay oder diesen mehreren Essays, in diesen Verflechtungen, dass sie jetzt irgendwie die große Hundeexpertin ist. Aber da steht dann zum Beispiel, ja, so süffisant, Hunde sind keine Demokraten und sind kleine Tyrannen oder so. Und damit, ja, gibt es hier eine Meinung wieder, die bis heute recht verbreitet ist, dass so ein Rudel halt eine straffe Struktur hat mit einer Hierarchie. Alpha-Wolf, Beta-Wolf, wir kennen das alle, ne? Ist aber längst klar, dass diese Hierarchie erstmal nur in Gefangenschaft existiert, wo Wölfe das verstetigen. Und weil sie da nicht als Familie in der Regel eingesperrt sind, sondern verschiedene Wölfe zusammengepackt werden. Eigentlich sind Wolfsrudel und auch Wildhunderudel in erster Linie Familien. Und da ergibt sich die Hierarchie durch Erfahrung, aber da werden durchaus auch, sagen wir mal, ja, Demokratie ist jetzt eh kein Wort, der auf Hunde zutrifft und auch Diktatur nicht. Aber es werden Entscheidungen auch teilweise im Kollektiv gefällt. Es gibt zum Beispiel afrikanische Wildhunde, die durch Niesen sagen, ob sie in diese oder jene Richtung jagen wollen. Und dann, wenn alle in die eine Richtung niesen, dann geht's halt dahin. Und du kannst das selber bei der Hundeerziehung sehen, dass der Hund, den du zu Hause hast, auch nicht denkt, dass du der Rudelführer bist. Er sieht dich gar nicht als Hund. Hunde verstehen schon, dass du kein Hund bist. Dazu bist du zu unhündisch. Aber er sucht von dir vielleicht sowas wie Führung und hinterfragt das manchmal, je nach Hundeart und fordert das heraus und guckt sich das so an. Und man hat aber hier das Gefühl, dass sie einerseits behauptet, ja, Hunde brauchen irgendwie so diese hierarchische Führung und sind so Antidemokraten und so zu Tyrannei neigend und immer nur der Stärkere setzt sich durch. Und auf der anderen Seite gibt sie denen ganz wenig Führung, weil ich mich frage, ey, die pöbeln sich gegenseitig an, der eine darf nicht ins Bett, der andere knurrt. Das kann ja am Anfang so sein, aber das ist auch noch nach Jahren so. Und drei Hunde scheißen mir die Hütte voll, da würde ich die komplette Krise kriegen und sagen, kann man das nicht teilweise noch ein bisschen anders erziehen? Weil Hunde lernen auch in höherem Alter noch. Natürlich nicht, wenn sie inkontinent sind oder so. Das ist klar. Bei Take, der Schäferhunde, würde ich sagen, da kannst du nichts machen.
Ja.
Aber bei den beiden anderen denke ich, das sind komplett verzogene Hunde. Der Vater hat sich um Luis nie gekümmert.
Mhm.
Und um Nico haben die sich aber auch nicht richtig gekümmert. Und dann bin ich so ein bisschen ärgerlich und denke, ja, du beschreibst mir jetzt hier seitenlang, wie die Hunde, die auf der Nase rumtanzen, aber du beschreibst nicht einmal, dass du versuchst, was dagegen zu machen oder deine Töchter. Mhm. Und deswegen fand ich das Buch alles in allem sehr anstrengend. Trotzdem ist es ein sehr interessantes Buch. Also, wenn man Hunde mag und kennt, ist es, glaube ich, leichter, das zu lesen. Sonst ist es, weiß ich nicht, ob Leute da so mitgehen können. Aber natürlich ist es ein Buch übers Altwerden, Krankwerden, hinfällig werden und sterben. Ein Buch, das leichtfüßig daherkommt, aber eigentlich ziemlich hart ist.
Ja.
Und von daher nicht uninteressant, aber es hat mich nicht so eindeutig begeistert wie der Dornauszieher. Amen. Wie siehst du das?
Ich habe mich gefragt, ob ich das Buch hätte überhaupt lesen können, ohne den Dornauszieher im Hinterkopf.
Ah ja.
Weil ich finde, das Buch hat sogar auch schon so, hat manchmal auch was Voraussetzendes durch diese Familienkonstellation. Man wird ja einfach direkt reingeworfen. Es wird eigentlich auch nichts erklärt. Es ist dann auch so, dass manchmal dann plötzlich ein neuer Hund da ist und dann taucht dann eine Seite später taucht auf. Übrigens, ich habe ja noch nicht Louis vorgestellt.
Stimmt.
Das ist mein.
Ja.
Und das heißt, irgendwie Dornauszieher, finde ich, ist schon eigentlich wichtig, um mit diesem Buch überhaupt warm werden zu können.
Ja, das kann sein. Das, ja, das ist
keine
eine gute
Ahnung.
Frage.
Müssen, also das kann ich vielleicht auch nicht für alle beurteilen, aber ich weiß, dass es mir das Lesen leichter gemacht hat.
Mhm.
Ich war nicht ganz so begeistert wie vom Dornauszieher. Es ist neben, eben so, wie ich eben sage, dass man, dass ich den Dornauszieher als Hintergrund für das Buch brauche, ist es dann auch für mich irgendwie naheliegend, dass ich direkt den Vergleich aufstellen muss, auch wenn ich das mal doof finde, Bücher miteinander zu vergleichen.
Mhm.
Aber es ist doch irgendwie so, dass es dann schon mir ein bisschen nicht runtergerotzt da, aber es kam mir so, es war so, es hatte nicht so viele Ebenen wie der Dornauszieher.
Absolut, ja.
Beim Dornauszieher hatte ich das Gefühl, ich lerne ganz Japan oder eine ganze Kultur auch irgendwie kennen und lerne auch so ganz
buddhistische
viel.
Dichtung.
Genau, also es hat
Querverweise intertextuell. Ja.
Auch formal war das so ganz, ganz vielschichtig. Und diese Vielschichtigkeit war auch in dem Humor auch bei Dornauszieher mit drin. Und die war aber auch in der Tiefe von der Pflege und was Menschlichkeit in Pflege bedeuten kann mit drin.
Mhm.
Hier bei Hundeherz klingt das auch alles an, aber ich vermisse da auch so diese Vielschichtigkeit, die mich beim Dornauszieher so wahnsinnig gefesselt hat.
Mhm.
Ich finde.
Aber es ist dadurch vielleicht auch das zugänglichere Buch,
es ist vielleicht
oder?
Vielleicht ist es das zugänglichere Buch, eben
ist
weil...
Ist auch kürzer,
genau.
Also das hat irgendwie gut 200 Seiten und der Dornauszieher irgendwie 400.
Ja.
Also wenn man jetzt mit Ito erstmal warm werden will, kann man vielleicht das Hundeherz doch als erstes lesen,
vielleicht,
oder?
Vielleicht, aber ich finde diese Familienkonstellation ist schon irgendwie auch wichtig zu begreifen, weil das beim Dornauszieher, bei Hundeherz schon manchmal ein bisschen, fand ich, irritierend war. Mit diesen
Wer ist who?
Ich habe schon auch die Hunde untereinander nicht richtig unterscheiden können. Das ist nämlich auch nämlich so, dass sie dieses
ich fand, die hatten schon alle einen eigenen Charakter, ehrlich gesagt.
Die hatten eigentlich einen Charakter, aber ich wusste immer nie, wie sehen die eigentlich gerade aus.
Mhm.
Den Schäferhund konnte ich mir noch am besten vorstellen, aber die anderen zwei. Ich fand aber, dass ich habe viel nochmal drüber nachgedacht, über unterschiedliche Kulturen und wie unterschiedliche Kulturen mit Haustieren umgehen.
Mhm. Darf ich da ganz kurz einhaken,
ja,
damit ich das nicht vergesse? Ich finde, einen Papageien alleine zu halten schon einfach assi.
Mhm.
Das sind Tiere, die gerne
noch jemand dabei haben. Und da denke ich, ah, du kennst dich auch mit Tieren auch nicht so richtig aus. Warum müsst ihr noch einen Papagei haben? Was soll dieser Quatsch?
Ja.
In so einem Käfig.
Ja.
So, ne? Mit dem hat sie auch nur Ärger. Entschuldigung, das wollte ich sagen.
Ja, aber der ist doch immer so süß an ihrem, naja.
Nö, der hackt ihr Löcher in die Backe. Also das, die ganzen Tiere tanzen denen eigentlich auf der Nase rum. Und das vermutlich aus gutem Grund, denke ich dann so ein bisschen böse.
Ja, aber das ist halt aber auch so, und das ist ja vielleicht auch was anderes, wo ich mich frage, vielleicht ist das auch einfach so eine kulturelle andere Sicht, so dieses Augenhöhe sein mit einem Tier und das auch so sein lassen, wie es ist und dem gar nicht in den Charakter hinein. Grätschen.
Mhm.
Also und das finde ich eben schon irgendwie.
So eine Gelassenheit im Umgang mit den Tieren.
Genau, es hat so eine, so wie, und das, und da kommt ja, also was Hiromi Ito ja immer schafft, ist ein das Multitasking von Sorgen erzählen, also wie Pflege und Multitasking auch zusammenhängen, aber auch wie, um wie viele Sachen man sich kümmern muss, wenn man eine Ehefrau von einem Pflegefall ist, aber auch das Einzelkind von zwei hilfsbedürftigen Eltern oder in dem Fall nur noch dem hilfsbedürftigen Vater. Und dann sind aber auch noch zusätzlich die Tiere, die ja auch Pflege brauchen. Und sie nimmt alle unterschiedlichen Pflegeprodukte, sag ich jetzt mal, mit der gleichen Ernsthaftigkeit auf.
Ja, also Take ist mindestens so wichtig wie ihr Mann.
Ja.
Und wie ihr Vater und alles, das, du hast recht, was Tolle ist, diese Gleichrangigkeit, die Hierarchien so nivelliert.
Ja.
Und es kann auch schon sein, dass so ein Gewährenlassen im Umgang mit den Tieren hier eine Rolle spielt, was ich aber teilweise auch für verantwortungslos halte. Wie verschiedene Kulturen mit Tieren umgehen, ist eine spannende Frage. Kann man vermutlich nicht so leicht beantworten. Ich glaube, in Japan werden süße Tiere sehr, sehr angehimmelt, aber auch nicht unbedingt artgerecht gehalten. Und gleichzeitig ist so das Ausbeuten von Tieren immer noch völlig normal. Also da gibt es weniger Menschen, die das in Frage stellen als in Deutschland. Aber egal. Ich finde schon, dass ihr ganz rührende Einblicke in das Zusammenleben mit dem Hund gelingen, zu denen ich auch sehr stark Bezug aufbauen konnte und dass sie die auch wirklich versucht, nicht irgendwie als Objekte zu sehen, sondern als eigenständige Persönlichkeiten und dass ihr das immer wieder gelingt. Punkt. Ich habe den nächsten Gedanken vergessen und übergebe wieder das Mikrofon an dich.
Wie fandest du denn den Humor dieses Mal?
Ja, es ist erstaunlich. Es ist wirklich in so einer teilweise flachen Sprache geschrieben, die aber für mich insofern funktioniert, als sie sowas leutselig Niedrigschwelliges hat. Und es ist ja auch eine Übersetzung aus dem Japanischen und ich weiß jetzt nicht, wie die Hiyaya Kirschnereit so die so japanische Floskeln oder japanische Redewendungen ins Deutsche übertragen hat und mit welchen Maßgaben. Aber mich stört das hier nicht so sehr, weil das tatsächlich so eine Art Mentalität wiedergibt, die nicht wehleidig ist, die eine Gelassenheit hat, die wahnsinnig ehrlich, intim und persönlich ist und gleichzeitig aber so in so einem Plauderton. Das ist eine ganz seltsame Mischung und dadurch bekommt das Buch dann trotzdem was Eigenständiges, obwohl man eigentlich sagen müsste, es ist in der Allerweltssprache oft geschrieben.
Ja.
Kannst ja gleich mal eine Stelle daraus vorlesen.
Ich habe mehrere, ja. Ja,
ja. Und dann habe ich aber auch beim Lesen teilweise gedacht, das ist echt eine crazy Bitch, diese Ito, weil die einmal im Monat von den USA nach Japan fliegt und man sich fragt, hör mal, du hast einen pflegebedürftigen Vater und bist Einzelkind und nimmst das ernst. Du hast einen deutlich älteren Mann, der auch irgendwie am Rande des Pflegebedürftigen ist, geheiratet. Jetzt holst du dir noch irgendwie drei Hunde ins Haus und noch einen Papagei und deine Töchter sind auch noch nicht aus dem Gröbsten alle raus. Da ist aber auch schon eine Menge selbst gemacht, oder? Und jetzt reist du noch und jetzt musst du auch noch in zwei Welten leben, nämlich in den USA und in Japan. Und ja, das klingt jetzt so streng von mir, aber ich denke manchmal bei Leuten, die so viel Sorgen haben und sich so viel um andere sorgen und so viel jammern, verstehe ich, aber guck doch mal auch ein bisschen, was du für Entscheidungen im Leben getroffen hast. Mir fällt da ein Mann ein, der gut in diese Richtung passt, wo ich denke, ja, die ganze Gesellschaft ist böse und alles ist scheiße und alles geht gegen dich, aber was für Entscheidungen hast du denn auch getroffen? Ne?
Aber sie jammert
nicht. Nee, sie jammert nicht, das stimmt, aber sie erzählt in ihren Büchern immer von ihren Sorgen oder von der Sorge, die sie für andere hat. Sie macht das überhaupt nicht in einem Jammertonfall, da hast du völlig recht. Und ich finde das auch richtig und wichtig, weil es, glaube ich, vielen Menschen, wenn die überhaupt zum Lesen kommen vor lauter Arbeit für andere, eine Stimme gibt oder sowas zeigt, wie das halt ist und dem literarischen Wert gibt. Also da wird nicht über große Heldenschlachten fabuliert, sondern über die kleinen Heldinnen-Taten des Alltags.
Ja.
Das finde ich schon wichtig. Und das, was ich dann aber über sie denke, ist trotzdem unabhängig von der literarischen Wichtigkeit dieser Themen. Alter, was triffst du denn für Entscheidungen? Bist du eigentlich noch ganz knusprig? Also wenn mir die Hunde den ganzen Tag die Bude voll scheißen würden und ich noch einmal im Monat zu meinem Vater fahren müsste, ich würde ein paar Prioritäten setzen. So. Aber gut, ja, du hast recht. Aber das ist vielleicht auch die Stärke genau, dieses Buches ja und der Stärke, Konzeption, dass sie diese Prioritäten nicht setzt.
Genau, und ja, das
und damit einem auch einen Spiegel vorhält.
Ja.
Also ich kriege dann auch einen Spiegel vorgehalten nach dem Motto, nach welche Prioritäten sind denn so wichtig, der Herr Neft?
Und ich habe aber das Gefühl, es gibt eine Priorität und zwar bei all den Dingen irgendwie dann doch nicht die Humorfähigkeit zu verlieren. Also dass sie in allen Situationen noch irgendwas Ulkiges.
Stimmt, deine Frage war ja eigentlich, wie ich den Humor finde.
Ja.
Ich habe jetzt sehr viel geredet und dazu eigentlich nichts gesagt.
Naja, doch, du hast ja was gestern auch über den Plauderton gesagt. Doch, ja, du hast es schon insgesamt beantwortet. Und ich finde schon, dass einfach auch diese Humorfähigkeit von ihr schon eine Dauerpriorität hat. Und ich finde, das sagt auch so viel, also doch auch für Lebenssituationen aus, dass, egal wie schwer es ist, es klingt so abgedroschen. Sie sagt das eben nicht so abgedroschen, aber du kannst in den grausamsten, anstrengendsten Situationen immer noch was Ulkiges finden. Und sie findet das und sie bringt es zum Ausdruck. Und das ist, es zeigt trotzdem die Schwere und die Tiefe von Pflegebedürftigkeit.
Ja, ich finde, sie hat immer wieder so einen gesund wirkenden Abstand zu allem, der auch vielleicht durch das Schreiben erst entsteht. Und ich glaube, was rauskommt, sie nimmt sich selber nicht so ernst.
Mhm.
Sie ist deswegen so sympathisch, sie ist keine große Egozentrikerin. Sie redet schon noch über sich und sagt, was sie fühlt und denkt. Also sie ist jetzt nicht irgendwie total zurückgenommen und bescheiden, das ist keine bescheidene Person, aber sie ist überhaupt nicht megamäßig mit sich identifiziert.
Ja.
So, und das macht das Ganze dann auch irgendwie heiterer.
Ja.
Ne? Also
ja.
Humor hat ja auch was mit einer Losgelöstheit von so bitteren Ego-Gefühlen zu tun.
Ja.
Oder ist eine Technik, sich zu entfremden. Und das hat sie auf jeden Fall. Und ich finde sie halt auch durch ihre Texte wirklich sehr sympathisch. Ich möchte nicht unbedingt mit der in einem Haus leben, weil ich denke, puh, das würde mich komplett überfordern. Bring die Hunde
da
zum Kacken auf die Wiese. Ja. Aber ich würde mit der schon ein Bier trinken. Beim Truman Capote bin ich mir nicht so sicher. Also
Was schön ist, als kleiner Tipp, ist, Hiromi Ito war jetzt vor 2 Jahren oder ein Jahr.
Ja, vor 2 Jahren war die in Deutschland.
In Deutschland. Und es gibt bei YouTube vom Japanischen Kulturinstitut Köln eine Lesung mit ihr, wo auch die Übersetzerin auch quasi das Gespräch führt.
Ja, ja, ja.
Und die ist auch quasi, also die Lesung ist auch simultan übersetzt und auf Japanisch und auf Deutsch. Und ich finde, was da rauskommt, ist diese sehr lebhafte, aber auch gleichzeitig gelassene Art von Weise von ihr.
Mhm.
Und sie
das
ist
passt ja beides, ne?
Genau, in den 80er Jahren ist sie in Japan auch sehr berühmt geworden, vor allem durch ihre Performances, also durch ihre sehr feministische Lyrik, aber auch vor allem über die Art
wie
und Weise,
gelesen
wie sie es gelesen hat.
Ja.
Und man kriegt auch so ein bisschen so einen Einblick. Ich meine, die Frau ist jetzt auch nicht, also sie ist ich wollte jetzt irgendwas sagen mit, sie ist ja nicht mehr die Jüngste, aber
ich glaube, sie ist 65.
Genau, aber sie performt
ist
wie eine.
Nicht mehr die Jüngste. Fräulein, was?
Oh nein, das ist ein ganz schlimmer Satz. Ich hasse es immer, wenn über so Alter gesagt wird.
Sie sieht aber für ihr Alter noch ganz gut
Gott,
aus.
Oh Gott, nein, halt jetzt die Klappe. Aber es hat so was sehr Lebhaftes, wenn sie performt. Und es hat auch schon was verspielt Jugendliches. Und sie liest diesen Tag, also den Dornauszieher, so wie ein, was schon fast was poetisch Humorvolles vor. Und das fand ich sehr, sehr toll, mir das anzugucken.
Mhm.
Also ich finde, dann kommt
cool.
Man auch noch ihrer Literatur näher. Was ich wissen möchte oder worüber ich gerne noch mit dir reden möchte, ist, also wir kriegen ja hier, wie auch beim Dornauszieher, sehr viel Mensch-zu-Mensch-Pflege mit. Und Hier kriegen wir aber jetzt auch eine Mensch-zu-Tier-Pflege mit. Und ich sage erstmal, was meine Gedanken dazu sind.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, die Hiromi Ito oder die Figur Hiromi Ito, die erzählt wird, die lässt sich eigentlich nicht so schnell überraschen von Menschen. Also in der ganzen Pflege ist sie so sehr unbeeindruckt von allem und sehr, auch mit ihren Töchtern und so, ist immer so sehr straight und hat alles im Griff. Und wenn es aber um die Hunde geht, hat sie manchmal so eine kindliche Überraschtheit, dass sie sich manchmal denkt, ach stimmt, so können die das auch machen. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist sie von den Tieren anders gerührt als von den Menschen, um die sie sich kümmert. Erging es ja auch so.
Ja, ich habe das nicht so bewusst wahrgenommen, aber jetzt, wo du sagst, würde ich sagen, da ist was dran. Ich glaube aber, dass sie Menschen schon länger kennt und dass sie vielleicht noch nicht von Kindesbeinen an mit Hunden zusammengelebt hat. Und dass sie da noch mehr als bei Menschen, ich glaube, bei Menschen hat sie es ein bisschen auch noch, einfach tatsächlich so ein unvoreingenommenes kindliches Staunen hat. Also wirklich so, ach, da schau her, jetzt macht er das. Und da ist eine grundsätzlich liebevolle Sichtweise auf Mensch und Tier drin, die, glaube ich, mit der Nicht-Ego-Fixierung Hand in Hand geht. Einfach Sachen lassen zu können.
Ja.
Das ist ja auch Gelassenheit. Also einfach sich diese Wesen zu betrachten als eigenständig und nicht immer nur in Bezug auf sich selbst. Sondern die Hunde sind einfach auch die Hunde ohne sie. Und dadurch kann sie aber auch so ehrlich sein, weil sie ja nicht sich selber irgendwas einreden muss. Lies mal eine Stelle
vor. Es gibt aber eine Stelle, wo dann ihr Ego doch geschmeichelt wird. Weil Hunde können ja sehr viel gut, also Hunde wollen ja Bestätigung und können aber auch sehr viel gut Bestätigung geben. Und da ist sie nämlich mit Nico. Und Nico ist ja eigentlich quasi der Hund ihrer Tochter.
Eigentlich. Aber die kümmert sich auch nicht um. Es bleibt immer alles an der Ito hängen, aber die ist ja auch nicht da. Also es ist, ach Gott, ja.
Wenn du keine Hierarchien hast, hast du keine Probleme, Anselm, ganz einfach.
So einfach ist das, ganz genau.
Ich mache ein Experiment. Im Park ließ ich Nico auf einer Seite stehen und platzierte mich mit meinen Töchtern eine neben der anderen ihm gegenüber. Dann riefen wir alle gleichzeitig, Nico, komm her! Da kam Nico doch direkt auf mich zugelaufen. Ich war glücklich. Wie oft wir es auch wiederholten, das Ergebnis war immer dasselbe. Es tat mir richtig gut. Tome war frustriert. Du bist gemein, wenn du ihn in so hohen Tönen rufst, läuft er natürlich zu dir. Doch auch wenn ich meine Stimme verstellte und ihn in männlich strengem Ton herzitierte, schoss er wieder direkt vor meine Füße. Ich war so glücklich, dass ich nicht aufhören konnte zu lachen. Nun wusste ich, dass er mein Hund war.
Das finde ich total schön, weil das ganz ehrlich ist und so ein eigentlich eher so ein Gefühl, dass man nicht so zugibt.
Ja.
Zeigt, weil es hat ja, ich meine, es hat schon ein bisschen was Erbärmliches, sein Selbstwertgefühl auf der Zuneigung eines Hundes aufzubauen.
Lass uns das mal ernst nehmen, weil ich glaube, also ich sehe den Punkt, dass man das erbärmlich finden kann, aber das ist ja eben das Tolle, eben dann doch zwischen Menschen und Tieren, dass so diese Beziehung so rein ist und man sich dann daran erfreuen kann, weil ja Tiere so für sich einfach Entscheidungen treffen und die nicht so verkomplizieren ihre Entscheidungen unbedingt.
Ja, die Entscheidungen von Tieren sind relativ einfach, weil die Feinde, die sie haben, meistens sie essen wollen würden. Und wenn ein Tier kommt und dich 10 Minuten lang nicht versucht zu fressen, dann wird es auch die nächsten 20 Minuten das nicht versuchen. Das einzige Problem für Tiere sind Menschen. Und wenn sie schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, können sie da sehr skeptisch sein. Ne? Aber sonst ist Vertrauen eigentlich sehr schnell herzustellen mit Tieren. Ne? So die ersten 5 Minuten sind komisch, aber dann sagt das Tier, okay, du hast nichts Schlimmes versucht. Warum solltest du jetzt noch? Ne? Also evolutionär betrachtet ist das Unsinn zu glauben, dass der Löwe jetzt dann noch irgendwie zuschlägt. Was ich eigentlich eher erbärmlich finde, ist gar nicht, dass man sich über die Zuwendung von einem Tier freut. Das kann ich total gut verstehen. Sondern so ein bisschen dieses in Konkurrenz mit anderen zu gehen. So zu mir ist er gekommen. Aber sie lacht ja auch drüber und sie freut sich ja auch, weil es dann ihr Hund ist. Das finde ich wieder schön. Ich denke so ein bisschen an meine Schwiegermutter, die dann manchmal sagt, hast du gesehen, der Hund ist jetzt zu mir gekommen? Und ich denke so, oh Gott, bitte, bitte. Natürlich kommt er zu dir, weil du permanent mit Leckerlis um dich wirfst, ne?
Ja.
Und das ist so, also sich selber sozusagen durch das Verwöhnen eines Tieres aufwerten, indem das Tier dann zu einem kommt, das finde ich dann manchmal so ein bisschen unangenehm. Und das dann auch noch so erzählen müssen, weil ich denke, also wenn das Highlight des Tages war, schade.
Ist schade,
ist jetzt
aber
auch fies von mir, aber.
Naja, aber es ist ja auch so interessant, weil das ja viele Menschen so machen und es denen so geht. Und das, ich meine, bei einem anderen Menschen würde man das ja nicht zugeben, so unbedingt. Ja. Man würde jetzt nicht sagen, oh.
Mein Vogel hat heute auf meine Hand geschissen und es hat sich warm und weich angefühlt. Ich glaube, Ansem, er mag mich.
Ansem hat mich heute angerufen. Ja. Toll. Also
ja, genau.
Ist also diese Freude ist nicht.
Und er hat nur mich angerufen.
Und er hat nur mich angerufen.
Seine anderen zwei Freunde hat er nicht angerufen heute. Das habe ich nochmal nachgeguckt. Er meinte, ich rufe extra an, weil ich dich anrufe. Hä?
Ja, genau. Und da ist doch diese Freude beim, und also so diese Freude über so Kleinigkeiten, die ist ja so Mensch zu Mensch nicht so richtig gut möglich. Mensch zu Kind, dann also zu erwachsener, ja. Mensch zu Kind ist dann wieder nochmal eine andere Sache, da findet man das auch. Aber deswegen finde ich das dann doch dann auch so rührend, dass so jemand wie Hiromi Ito, die ja so viele unterschiedliche Pflegesituationen hat, wo man ja auch, keine Ahnung, Dankbarkeit rühre und würdevolle Situationen und unwürdevolle Situationen begleitet, dass sie sich an sowas dann so erfreuen kann.
Also mich hat die Stelle hier auch eher positiv berührt, obwohl es einen zwielichtigen Aspekt hat. Generell bin ich da sehr sensibel und zwar im Negativen, weil ich diese Umdrehung von Rollen als Kind und junger Mensch sehr unangenehm erlebt habe, dass beispielsweise meine Mutter von mir Lob und Bestätigung wollte oder dass ich sie tröste oder dass ich sie verstehe. Und da war ich noch viel zu jung für, oder dass ich auf ihrer Seite bin gegen ihren bösen Mann oder was weiß ich. Und das sehe ich auch heute noch bei Menschen, dass sie sozusagen von ihrem Tier geliebt werden wollen, anstatt das Tier gut zu versorgen. Oder dass sie ihr Selbstwertgefühl an dem Tier aufrichten, das wie so ein Kinderersatz ist. Und ey, mir kommt da manchmal das Kotzen. Mhm. Weil ich denke, übernimm jetzt Verantwortung für den Hund, sei ihm ein guter Genosse und gib ihm die Führung, die er braucht. Und das muss keine autoritäre, hierarchische Führung sein, aber so ein bisschen bist du nun mal derjenige, der den Büchsenöffner hat.
Ja,
und das darfst du auch nicht vergessen. Und der Hund ist von dir total abhängig und du nicht von ihm. Und wenn das dann so verdreht wird, oh, das finde ich unangenehm. Aber hier ist es nicht so, weil es, glaube ich, einfach eine authentische Freude ist. Der Hund kommt zu mir gelaufen, weil er mich mag und weil er vielleicht jetzt mein Hund ist und nicht der von meiner Tochter, die ihn ja auch nicht so oft versorgt.
Richtig.
So, ja. Kann man ewig drüber reden.
Nee, das stimmt.
Möchtest du einen Hund haben?
In meiner aktuellen Lebenssituation vielleicht nicht, generell ja.
Ja.
Und nach dem das Buch hat mich aber weder zum Positiven noch zum Negativen diese Entscheidung beeinflusst.
Ja. Ich meine, das sind drei Hunde und das sind nicht die einfachsten und es ist auch dieser traurige Prozess, wo so ein Hund total die Kraft verliert.
Ja, und der
wobei das beim Hund nicht so schlimm ist wie beim Menschen, weil die Hunde sind nicht so negativ.
Ja, aber diese Parallelität, die sie dann erzählt zwischen dem dem Vater, der im Sterben liegt und Take, die im Sterben liegt und was schon einfach deutlich wird, ist, sobald du pflegebedürftig bist, ist dann eigentlich egal, was für Aufgaben du eigentlich normalerweise als Mensch und Hund hast. Du bist halt jetzt einfach nur ein Wesen,
ein Körper,
was halt
ein
Körper, der halt sich aufs Körpersein jetzt konzentrieren darf, so und nur auf
das. Das Tolle daran ist, dass es die totale Breitseite gegen alle faschistischen Fantasien, alle faschistischen Männerfantasien vom stahlharten Roboterkörper, der blond und unbesiegbar ist und dann auch noch den eigenen Vater im Prinzip mit einem Hund parallel zu schalten, einer Hündin.
Ja.
Ich glaube, dass das einige Männer in Japan, die das Buch dann 2013 oder so gelesen haben, schon kurz vor den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht hat. Und das ist natürlich gut.
Das finde ich total schön.
weil unser Leben als verletzliche, hinfällige Geschöpfe zu beschreiben, ist eine Erzählung, die man nicht oft genug erzählen kann, um uns an unsere Menschlichkeit auch zu erinnern und weg von diesem hirngespinstigen Stärkekult zu kommen.
Es gibt noch eine Stelle, die ich jetzt noch vorlesen möchte.
Mhm.
Und zwar, da geht es nämlich um das Thema Einschläfern.
Ja, das ist auch eine interessante Sache. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Wir haben unseren Hund auch einschläfern lassen. Und ja, bitte.
Ja. Ich muss nur
unseren Lenny.
Ach ja, Lenny.
Du kennst ihn auch. Der Trottel auf vier Pfoten.
Ich entschuldige mich Ich bin bei der richtigen. Neulich rief mich meine Freundin C an, die gefragt hatte, warum wir sie nicht einschläfern würden, und fragte erneut, warum schläfert ihr sie denn nicht ein? Mein Mann war am Apparat. Nein, wir sind wirklich eng befreundet. Wir sehen uns oft, besuchen und helfen einander mehr wie eine Familie als wie Freunde. Wenn ich Probleme habe, hört sie mir zu. Und ich höre mir auch ihre Probleme an. Aber in dieser Frage können wir uns schwer verständigen. Sie treffen die Entscheidung, ihre Tiere einzuschläfern. Die Amerikaner sind zu schnell damit. Und die Japaner entscheiden sich viel zu spät. Jedenfalls soll meine Freundin C zu meinem Mann wieder gesagt haben, warum schläfert ihr sie nicht ein? Darauf habe er wohl sagen wollen, das geht dich nichts an, lass uns in Ruhe. Aber er habe sich zusammengerissen und sich bemüht, ihr das Gleiche mit anderen Worten zu vermitteln, berichtete mir mein Mann. Take leidet nicht. Die Kinder kümmern sich gut um sie. Tome und Sarako haben ihr ganzes Leben mit ihr gelebt. Man könne sie doch nicht einfach töten und loswerden, nur weil es unbequem ist oder schlecht passt, sagt er. Take leidet nicht. Sie wird einfach alt und stirbt. Und die Töchter kümmern sich um sie, als ob sie eine Art Stellvertreter ihrer in der Ferne verstorbenen Großeltern wäre. Tome lebt seit ihrem 2. Lebensjahr mit dem Hund. Ihr ganzes Leben hat sie mit Take geteilt. Sarako war mitten in den Wirren der Pubertät, als ihr die junge Take anvertraut wurde. Seitdem ist Take wie ein Schatten bei ihr. In ein paar Tagen muss ich wieder nach Japan zurück. Ich möchte nicht diejenige sein, die die Entscheidung treffen muss, wenn du nicht hier bist, sagte Sarako. Dann entscheide ich. Ich unterstütze dich, sagte mein Mann.
Ja, schön. Und auch eine spannende Frage.
Ja.
Mit dem Einschläfern, die man ja auch auf Menschen übertragen kann, ne? Wie lange hält man ein Leben aufrecht mit allem drum und dran? So. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort für heute. Ein positiver Ausblick. Wir alle werden sterben. Das ist die beruhigende
Manche werden
Gewissheit.
Ermordet, manche werden eingeschläfert, alle sterben.
Alle sterben. Manche werden alt, manche bleiben jung. Diesmal sagen wir, was wir nächstes Mal für Bücher mitbringen, stimmt's?
Ja, das stimmt. Ich bringe mit Unser allerbestes Jahr von David Gilmour für die nächste Folge.
Ja, und ich bringe mit, Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley.
Reicht das, wenn ich einfach Serie und Film gucke?
Na klar, machen wir doch immer so. Es gibt auch von 1967 eine Verfilmung von Kaltblütig, die habe ich allerdings nicht gesehen. Irgendwann mache ich das mal.
Ich auch nicht.
Okay. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bye.
Tschüss.
Bye.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.